Hi, kleines Wort vorweg und ich bin nicht mal Moderator dieses Podcasts, aber es wird heute ein bisschen umfangreicher und für den Fall, dass es euch zu umfangreich wird, dann benutzt doch einfach die Kapitelmarken. Das ist ein kleines und bequemes Feature, könnt ihr einfach anklicken, wenn euch irgendwas nicht interessiert, dann springt ihr einfach wieder zu dem Punkt, der euch interessiert. Und ansonsten wünsche ich euch einfach jetzt viel Spaß mit der kommenden Folge.
Es ist natürlich Satire, ganz klar. Kindheit zerstört in 3, 2, 1.
Da musstest du bloß die Beschreibung von dem Roman
lesen. Das reichte schon,
genau. Alter Falter, wie dumm kann man sein? Es war jetzt nicht super scheiße, es war aber auch überhaupt nicht gut. Es war ziemlich cringe.
Es war einfach cringy as hell.
Wir sind ja auch manchmal so ein bisschen gehässig. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Lea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Elea Brandt. Hallo.
Hallo.
Elea, wie geht's dir denn? Du bist ja genau wie ich quasi zu Hause eingepfercht. Du, weil du Homeoffice hast, ich, weil ich immer noch krankgeschrieben bin.
Na, bei mir ist der Unterschied, das läuft jetzt schon seit einem Jahr so, man gewöhnt sich an alles. Aber ich merke, langsam wird's einfach doch anstrengend. Heute hat sich mein Körper dazu entschieden, dass er meine kindliche Neurodermitis wieder auspackt. Das ist sehr schön. Das hatte ich seit 15 Jahren nicht mehr. Und irgendwie hat er sich offensichtlich gemerkt, dass das ein Ding ist. Und jetzt darf ich mich damit wiederum ärgern. Aber es ist zum Glück recht harmlos.
Zum Glück.
Aber sonst ist alles soweit okay.
Dann lass uns, bevor wir diese Folge starten, die diesmal wieder eine sehr umfangreiche Folge werden wird, im Gegensatz zur letzten Folge, mit einem Getränketest.
Yay.
Wir haben Just Legends. Den habe ich ja damals schon mit der Jasmin besprochen, die erste Sorte. Nun reden wir über die andere Sorte, und zwar über Wild Berries Flavor, gemischter Beerengeschmack. Wieder ein Gaming Booster, also ein Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform. Bei dieser Sorte von dieser Marke musst du 5 Gramm Pulver mit 350 Milliliter Wasser vermischen. Und wir haben das schon mal vorbereitet, aber ich schüttle einfach nochmal, weil es so schön klingt.
Ich hole mal noch glatt ein Glas, damit ich es nicht direkt aus dem Getränkemixer trinken muss. So.
Und ich schüttel das mit dem Shaker, wo ich ein wenig mehr Culpa geben muss gegenüber Just Legends. Ich habe mich ja dann beim letzten Mal so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass hier alles Premium ist und so übelst beworben wird, wie toll alles sein soll und hochwertig und so weiter, obwohl es einfach nur ein Plastikshaker ist. Ich muss allerdings zugeben, nachdem ich Konkurrenzshaker probiert habe, die teilweise wesentlich teurer waren, dass der halt schon wirklich gut ist und vor allen Dingen wirklich dicht hält. Ich habe jetzt den durchsichtigen hier bei mir. Der hat einen einzigen großen Nachteil, der wahrscheinlich aber auch nur wirklich als Nachteil empfunden wird, wenn du so ein bisschen den inneren Monk hast, wie ich zum Beispiel. Denn du musst ja 350 Milliliter nehmen und hier sind immer in 100er Schritten die Milliliterzahl angegeben. Das heißt, wenn du es ganz genau willst, immer denselben Geschmack haben, und ich gehöre zu den Menschen, bei denen das so ist, dann musst du leider so ein bisschen raten, wie viel ist denn ungefähr 350 Milliliter?
Das ist aber witzig, dass der quasi der eigens für dieses Getränk gemachte Becher die 350 dann nicht anzeigt.
Es gibt auch die farbigen Becher, da kannst du gar nicht durchgucken. Das heißt, wenn ihr das mal kaufen solltet, dann nehmt am besten einen durchsichtigen Shaker. Und dann werden wir mal gucken. Ich rieche erst mal dran, du auch. Es riecht auf jeden Fall fruchtig.
Ja.
Was ist so dein erster Eindruck? Also ich
denke, es riecht so nach Kaugummi, finde ich, nach so Bärenkaugummi.
Interessanterweise hat Jasmin damals in der Folge auch diese Kaugummi-Assoziation gehabt beim ersten Geruch.
Wahrscheinlich, weil es so ein bisschen süßlich und auch so ein bisschen künstlich einfach riecht.
Dann probieren wir einfach mal.
Boah. Oh. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt tatsächlich... Wie viel hast du reingetan? 5 Gramm.
Ein bisschen weniger bei dir.
Ich glaube, ein bisschen weniger, und es sind fast 500 Milliliter drin und es ist immer noch verdammt süß.
Du bist einfach keine süßen Sachen gewohnt. Ich habe die Originalstärke genommen. Ja, es ist süß, aber du hast tatsächlich einen schön fruchtigen Geschmack.
Ja.
Es ist immer wieder beeindruckend dafür, dass ja nur 0,1 Gramm Zucker pro Portion drin sind, dass es doch so süß schmeckt, aber du nicht diesen typischen Light-Geschmack hast, also nicht diesen Süßstoffgeschmack. Der kommt ja wesentlich schwächer raus als bei anderen Produkten. Und
aber ich finde schon, es hat so eine künstliche Zuckernote. Also es schmeckt nicht wie Zucker, sondern es schmeckt, finde ich, ist auch nicht wie Süßstoff, aber irgendwie so ein bisschen dazwischen.
Es gibt ja diese kalorienarmen Zuckerersatzstoffe, ich glaube Stevia
ja,
zum Beispiel.
Ja, das weiß ich nicht, wie das schmeckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es
in so in diese Richtung geht. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe ja schon alle Geschmackssorten durchprobiert, dass es bei dem Blaubeergeschmack noch am wenigsten eindeutig identifizierbar ist, welche Früchte da drin sind. Ja. Also wir werden das nächste Mal den Eistee-Geschmack testen. Der schmeckt nach Pfirsicheistee, wie der normale von großen Marken wie Pfanner beispielsweise. Und den Watermelon, den ich mit der Jasmin getestet habe, der schmeckt auch eindeutig nach Wassermelone. Mhm. Hier kann ich nicht ganz genau sagen, welche von den verschiedenen Waldfrüchten, die es da gibt, hier drin sind. Ich gucke mal auf die Packung, wo ein blauer Ork, vermutlich ist es ein Ork, die Früchte durch die Gegend kloppt. Und da sehe ich Erdbeeren, Blaubeeren und vermutlich sind es rote Johannisbeeren. Es geht schon in diese Richtung.
Ja, also ich finde auch, es schmeckt einfach so nach so einem Beerenmix.
Aber man kann gut trinken.
Ja.
Womit immer die ganzen Boosterfirmen werben, ist ja einmal natürlich, dass du super geil dann gamen kannst, weil du konzentriert und fokussiert bist. Wir sind RollenspielerInnen. Bei uns ist es so, dass wir vor allen Dingen langanhaltend Wachheit brauchen, nicht unbedingt jetzt auf den Punkt die Energie. Ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, da ich ja das immer nehme, wenn ich auf Arbeit gehe, das hält dich schon durchaus wach. Ich trinke seitdem keinen Kaffee mehr. Und es sind auch einige Vitamine und so drin. Ich lese mal so vor, was drin ist. Zum Beispiel Vitamin B1, B2, Niacin, Pantonsäure, B6, Biotin, Folsäure, B12 und Vitamin E. Und davon eine Portion haben jetzt 25% des Tagesbedarfs abgedeckt. Also wenn du irgendwie einen Billig-Energy-Drink nimmst aus dem Lidl oder so, wahrscheinlich ist der ungesünder als das hier. Und es ist genauso günstig wie ein billiger Energy-Drink aus dem Lidl, denn das sind hochgerechnet also 80 Portionen, ungefähr 50 Cent. Das geht vollkommen in Ordnung dafür. Ja. Und man kann es immer ein bisschen günstiger kriegen, weil die hauen so die Rabattcodes raus und irgendwie Freunde werben Freunde-Kram und so. Das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr das schon wesentlich günstiger kriegen. Und dafür muss ich sagen, also wie gesagt, ich nehme das jetzt schon seit, ich glaube, ich habe das Ende Januar gekriegt, das Paket. Wir haben jetzt, wo wir es aufnehmen, Mitte März. Und seitdem nehme ich das durchweg und ich bin doch aufrichtig angetan.
Ja.
Gut, aber wir haben auch eine sehr lange Podcast-Folge, deswegen müssen wir jetzt auch ein bisschen wach bleiben.
Ja, was arbeiten.
Und lass uns mal zu einem meiner liebsten Punkte kommen, mein Podcast bekanntermaßen, nämlich dem Ask Me Anything. Und da haben wir nur zwei Fragen, die sind aber richtig gut.
Oh ja, bin ich gespannt. Weil diesmal bist du dran. Ich habe diesmal leider keine Ask Me Anything-Fragen, was daran liegt, dass wir diese Folge aufnehmen, bevor wir die letzte Folge veröffentlicht haben.
Ganz genau.
Wir sind übermotiviert quasi.
Und zwar die erste Frage. Wenn ihr beide ein Promi-Paar wärt oder irgendein bekanntes Duo, welches wärt ihr denn dann?
Oh Gott. Da hast du dir jetzt bestimmt schon irgendwas Schönes überlegt, oder?
Ich habe mir natürlich schon was Schönes überlegt. Und ich glaube, ich bin ja so ein kleiner Wrestling-Fan, wir wären wie The Miz und John Morrison. Das ist so ein Tag-Team. Und die sind so ein bisschen heel-mäßig. Wir sind ja auch manchmal so ein bisschen gehässig. Und vor allem, die Rollen werden bei uns sehr klar verteilt. The Miz ist immer so ein bisschen der Showman, der so gut erzählen kann. Das ist ja dann deine Rolle. Und John Morrison muss es immer ausbaden und kriegt auf die Fresse. Das ist dann meine Rolle.
Das ist schon sehr perfekt. Auch wenn ich jetzt von Wrestling natürlich keine Ahnung habe. Mir fällt jetzt spontan leider nichts Spannendes ein. Vielleicht fällt mir später noch was ein und wir schneiden es rein.
Okay. Dann noch eine Entscheide-Dich-Frage. Eine Million FollowerInnen oder 1 Million Euro?
Ich würde die Euro nehmen. Damit kann ich mir ja dann 500.000 Follower kaufen und habe immer noch die andere Hälfte übrig.
Ich würde tatsächlich auch das Geld nehmen. Ich habe aber vorher ein bisschen überlegt, und zwar, wie gut könnte ich denn diese 1 Million FollowerInnen kapitalisieren? Und habe heute früh noch mal geguckt, wie denn so ungefähr der TKP ist, also der Tausender Kontaktpreis. Der liegt so ungefähr zwischen 5 und 10 Euro. Eine Statistikseite hat gesagt 9,8 Euro pro 1000. Das heißt, ich müsste schon ganz schön viele Postings bringen, um überhaupt auf die 1 Million Euro zu kommen. Dann will der Staat noch ein bisschen Steuern haben. Außer ich bin in Dubai, wie alle anderen InfluencerInnen. Nee, dann nehme ich lieber das sichere Geld. Ich müsste auch
Genau.
schon, ich würde natürlich sehr viel sparen. Ich habe ein paar Sachen, die würde ich wahrscheinlich durchziehen, die ich so nicht machen kann. Einfach weil ich einen Vollzeitjob habe. Ich habe zum Beispiel für eine YouTube-Rollenspielreihe eigentlich so ein Konzept in der Schublade schon seit Jahren, aber das geht nicht als Vollzeitkraft. Mit 1 Million Euro würde das sehr gut gehen. Was würdest du denn machen mit 1 Million Euro?
Gute Frage. Ich glaube, ich würde mal irgendwie ganz eigennützig irgendwo ein schönes Häuschen kaufen oder irgend so eine kleine Burg oder irgendwo. Bei Burgen sind immer blöd, die haben so hohe Selbsthaltungskosten. Aber irgendwo so ein kleines Häuschen mit einer Sauna und einem Whirlpool im Garten und genug Kellerräumen für einen riesen Rollenspielkeller. Und den Rest, naja, wahrscheinlich würde ich doch einiges auch mal anlegen. Ich bin doch eher so ein unsicherer Mensch, was das angeht. Glaub, alles wegprassen würde ich dann doch nicht. Und ich glaube, ich würde auch irgendwie irgendwas Cooles damit machen, irgendwie coole Stiftung gründen, irgendwie mit ein paar hunderttausend oder keine Ahnung, queer-feministisches Stipendium oder irgendwas Fancyes damit machen.
Du bist so altruistisch im Gegensatz zu mir. Dann kommen wir mal zu den Themen vor dem Thema und wir haben da eine ganze Reihe dieses Mal. Und zwar das erste Thema vor dem Thema, das Beste. Und da können wir mal ein bisschen 3 Jahre der nerdige Trash Talk. Wenn diese Folge online geht, ist es nur noch ganz wenige Tage hin. Und zwar am 13.04. haben wir Geburtstag. Also zumindest offiziell, denn es gab ja eine Folge 0, die aber im Giftschrank verschwunden ist, was ich so schrecklich war.
Die muss aber dann schon ausgestrahlt werden zum Dreijährigen oder jetzt zum 10-Jährigen zumindest.
Ich glaube zum 10-Jährigen. Und dann werde ich öfters mal gefragt, was macht denn eigentlich der Herbert? Ist er immer noch in seinem Exil? Und nein, er hat wieder mal seine kreative Phase. Und unter anderem macht er ein Dungeons and Dragons Let's Play. Das kommt natürlich auch alles in die Shownotes. Und er hat ja seine kleine Frödel-Hörspielreihe, die so eine Mischung ist aus Herr der Ringe und das Schwarze Auge und ganz viel Satire. Also wenn euch gerade die ersten 8 Folgen, also die erste Staffel des nerdigen Trash Talks gefallen hat, solltet ihr euch das unbedingt mal anhören, weil das ist schon durchaus witzig. Das nächste Thema vor dem Thema hat auch noch tatsächlich, da wenn wir am Ende drauf kommen, ein bisschen was mit unserem Geburtstag zu tun. Und zwar reden wir jetzt über Weltraumkarten. Und da kommt meine allererste Frage an dich als Autorin und/oder Spielleiterin. Wie wichtig sind für dich denn eigentlich Karten, um dich in ein Setting einzufühlen oder um die Übersicht generell zu behalten?
Also fürs Schreiben mache ich mir immer irgendwie Karten. Also die sind dann super, super klein und irgendwie mit Paint gemalt oder einfach wirklich nur auf ein Stück Papier gekritzelt. Einfach damit ich eine grundsätzliche Idee davon habe, wo liegt was. Meine Geschichten spielen ja auf den Städten und es ist irgendwie ein bisschen peinlich, wenn man dann einmal sagt, naja, Stadtteil A liegt im Westen und einmal schreibt man, er liegt im Osten. Das sollte nicht passieren. Deswegen versuche ich mir das immer so ein bisschen zu visualisieren. Beim Rollenspiel kommt es drauf an. Also in den Settings, in denen ich mich meistens bewege, gibt es durchaus ja Kartenmaterial. Also fürs Schwarze Auge gibt es zum Beispiel für alle großen Städte mittlerweile irgendwie Stadtkarten. Und wenn man Cthulhu oder so spielt oder auch Shadowrun, da hat man ja auch, entweder gibt es Kartenmaterial oder man kann einfach verwenden, was in der Realität halt einfach existiert. Da ist es mir aber tatsächlich gar nicht so eminent wichtig. Weil da ist mir wichtiger, dass man eine lebendige Beschreibung hat, als irgendwie, die stehst die Straße 50 Meter und dann biegst du links ab und dann ist da eine Ampel. Ja. Aber auch gerade so Fantasy-Karten und so, da kann man schon richtig coole Sachen damit machen.
ich bin jetzt nicht so der Ultra-Mega-Fan von Landkarten in dem Sinne, weil das Bauern-Gaming, was ich betreibe, zum Beispiel bei Beyond the Wall, da kommen die Jungs und Mädels eigentlich nicht aus ihrem kleinen Dorf raus oder nur ein bisschen in der Umgebung. Das sind jetzt die großen Reichskarten und vielleicht ganze Kontinentkarten für mich nicht ganz so wichtig. Ich bin mehr so der Battlemap-Typ. Aber für diejenigen unter euch, die sich vielleicht für Weltraumkarten interessieren, da haben wir jetzt was zum Geburtstag bekommen. Und das sagen wir gleich am Ende. Und zwar vom Weltraumkartenservice von Markus Gerwinski. Der ist unter anderem ein Rollenspielautor, aber er macht auch Weltraumkarten für zum Beispiel AutorInnen, RollenspielerInnen oder auch wissenschaftliche Publikationen. Das geht ganz einfach. Man wählt am Anfang das Layout aus, also zum Beispiel Draufsicht oder perspektivisch, mit oder ohne Sternhervorhebung oder in Schwarz-Weiß oder im Bunt. Und dann sagt man ihm so, was soll da wohin? Also gibt es zum Beispiel irgendwelche besonderen Objekte wie Nebel oder ein schwarzes Loch? Und wie heißen die Planeten und die Weltraumimperien und wo stehen die ungefähr? Und ja, dann bestellt man das bei ihm und er bastelt dir innerhalb weniger Tage deine eigene Weltraumkarte. Und wir haben jetzt zum dritten Geburtstag eine bekommen, die ich dann benennen durfte. Das heißt, alle Namen, die drauf sind, sind irgendwelche Easter Eggs. Mal gucken, ob ihr alle Easter Eggs versteht.
Also ich muss zugeben, ich habe auch schon nicht alle Easter Eggs verstanden. Also es ist schon eher sowas für die ExpertInnen unter euch.
Und die könnt ihr euch angucken. Bei uns in den Shownotes im großen Format könnt ihr euch runterladen, benutzen, wie ihr sie möchtet. Und wer vielleicht seine eigene Karte haben möchte, kann sehr gerne mal bei Markus Gerwinski vorbeischauen. Wie immer, der Link ist in den Shownotes.
Jo.
Und ich habe mir noch was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar machen wir jetzt quasi einen kleinen Kreativbattle. Und hinterher dürfen die ZuhörerInnen auf Twitter entscheiden, wer kreativer war. Und zwar, du hast die Karte jetzt vor dir. Fairerweise muss ich sagen, du siehst sie jetzt zum ersten Mal. Ich habe sie schon gesehen, als ich mich abgesprochen habe mit dem Markus. Und zwar so in 3-4 Sätzen, jetzt wo du die Karte hast, ein Szenario ausdenken oder ein Abenteuer ausdenken. Und ich steige einfach mal ein, damit du noch kurz überlegen kannst, weil du guckst schon so überrascht gerade. Mhm. Wir haben ja die militärische Sperrzone der Shitstorm-TrooperInnen. Auch das ist wieder ein Easter Egg. Wer vielleicht dir bei Twitter folgt, wird es verstehen. Ich sage einfach mal, du machst irgendein Abenteuer, dass du da irgendwas finden musst in dem Ding drin und musst dich quasi an den Shitstorm-TrooperInnen vorbeischmuggeln. Und vielleicht ist ja in dem schwarzen Loch, was da in der Mitte ist, irgendwas Besonderes. Kannst du das toppen? Vermutlich schon.
Mal sehen. Ich habe gerade angefangen, Ace in Space zu lesen. Deswegen gibt es in meinem Szenario einfach verschiedenste Gangs, die diese Galaxie hier bevölkern. Und diese Gangs treffen sich eben auch im militärischen Sperrgebiet, weil neutrale Zone mehr oder weniger, um dort den Epic Battle des Jahrhunderts auszufechten und festzustellen, wer den Most Epic Podcast hat. Und das Ganze läuft so olympiademäßig ab in verschiedenen Disziplinen, wobei Shitstorm Troopen nur eine davon ist. Und dann wird am Schluss entschieden, wer quasi der Podcast of the Universe wird.
Ich bin gespannt, wie ihr abstimmen werdet. Ich glaube, ich werde auch für dich abstimmen. Dann einen kleinen Rückbezug auf eine vorherige Folge. Und zwar, wir haben ja mal irgendwann über Essen und Trinken im Rollenspiel geredet. Mhm. Und da hatten wir so eine kleine Preview, da hatten wir die große Möglichkeit, dass wir den kompletten ersten Starchild-Zyklus anschauen durften, der damals seinen ersten Kickstarter hatte. Das ist eine Comic-Reihe, die so Richtung Cyberpunk-Superhelden-mäßig geht. Und jetzt startet er gerade den dritten Kickstarter, der das letzte Heft des ersten Zyklus beenden soll. Und da habe ich ihn schon mal gefragt, wie es alles so läuft. Und da habe ich nur gefragt, ob er vielleicht sogar schon Pläne hat für weitere Zyklen und warum er das überhaupt macht und wie die Comic-Szene so aufgestellt ist, finanziell, dass er das machen muss. Und das können wir uns doch einfach mal anhören. Interview.
Hallo Hannes, wir haben hier im Podcast zwar schon über dich gesprochen, aber noch nicht mit dir gesprochen. Daher, wer bist du denn überhaupt?
Hallo, Philipp. Mein Name ist Hannes und ich bin semi-professioneller Comiczeichner, also nebenberuflich, und ich habe jetzt gerade meine zweite Kickstarter-Kampagne erfolgreich beendet, ja, bei dem es um mein drittes Comicheft ging. Ja, der bin ich.
Wir reden ja gleich über deine Comicserie Starchild, die wir ja in der 19. Episode über Essen und Trinken im Rollenspiel vorab rezensieren durften. Und da ist ja auch jetzt Essen und Trinken ein gutes Stichwort, denn nicht erst seit der Corona-Krise haben KünstlerInnen die verschiedenen Crowdfunding-Plattformen benutzt, um sozusagen Essen und Trinken auf den Tisch zu bekommen. Ich erinnere mich da zum Beispiel, dass ich letztens Das Leben ist kein Ponyhof von Sarah Burini rezensiert habe und selbst sie als eine der etabliertesten deutschen Comiczeichnerinnen musste auf Crowdfundings zurückgreifen. Daher nach so viel Vorrede meine konkrete Frage. Sind die deutschen Comicverlage so arm, dass KünstlerInnen einfach keine ausreichend bezahlten Jobs bekommen? Oder ist generell die ganze Comiclandschaft so broken, dass die Verlage einfach keine finanziellen Risiken eingehen können?
Oha. Ja, ich glaube, es ist ein sehr komplexes Problem. Ich glaube, es ist grundsätzlich ein Problem der Kulturschaffenden oder auf jeden Fall der breiten Masse der Kulturschaffenden. Es gibt immer einzelne Personen, die herausstechen und dann sehr viel Geld machen. Aber ansonsten, glaube ich, ist Kultur eben leider ein Bereich, wo sich viele Idealisten sammeln, die eben aufgrund ihrer Leidenschaft Dinge machen und aus monetären Gründen. Und das in unserem System, dem Kapitalismus, spiegelt sich das dann eben auch wieder in dem, was du dann eben an Materiellen rausholst. Wie war die Frage nochmal? Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ob die Comic-Landschaft so kaputt ist in Deutschland oder ob die Verlage einfach knausrig sind.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, einmal ist es halt einfach im Kapitalismus, es ist ein Problem, dass einfach Kulturschaffende grundsätzlich eher im Niedriglohnsektor landen. Und dann haben wir natürlich in Deutschland jetzt auch nicht so die allergrößte Comic-Tradition, ne? Im Vergleich jetzt zu anderen Ländern. Das kommt eben auch hinzu, dass es eben wahrscheinlich immer noch eine Nische. Und ja, dementsprechend, also das hat dann, da hilft dann ja auch nicht irgendwie ein Verlag, der einfach mal sagt, so, ich butter jetzt mal einmal so und so viel Geld rein, wenn am Ende der Markt einfach nicht groß genug ist. Das ist eben so das System im Moment. Und ich würde mir da vielleicht, ja, weiß nicht, mehr generell, ich bin ein Freund von kultureller Förderung. Ich persönlich glaube, dass Zuschüsse im kulturellen Bereich immer gut aufgehoben sind. Ja, das ist eben ein Wert, den man dann vielleicht nicht unbedingt in Geld messen kann, also was dann eben da wieder für die Gesellschaft bei rauskommt. Aber jetzt eben auch gerade in der Corona-Debatte, da braucht man halt aus meiner Sicht alternative Einkommensmodelle, um dann eben den Künstlern die Möglichkeit zu geben, am Ball zu bleiben. Und das darf eben nicht nur auf deren eigenen, in deren eigenen Händen bleiben. Ne? Naja, gut, ja.
Da kann ich nur zustimmend nicken. Und da kommen wir doch mal gleich zu dir persönlich. Du bist ja nun nicht hauptberuflicher Comiczeichner, sondern du machst das quasi nebenbei. War dein Crowdfunding für dich daher wirklich zur Finanzierung da oder war es eher ein sehr geschicktes Marketinginstrument?
Beides. Wenn es sehr geschickt war, dann freut mich das. Ich bin in der glücklichen Lage, nicht auf das Comiczeichnen angewiesen zu sein finanziell, aber ich opfere auch einiges, um die Zeit dafür zu haben. Also das heißt, ich könnte mich auch voll auf meinen Hauptberuf konzentrieren, was ich auch eine Zeit lang getan habe, aber ich habe gemerkt, dass erfüllt mich nicht ausreichend. Also ich brauche eben ungefähr 2 Tage die Woche, um mich dann auch wirklich mit Comiczeichnen beschäftigen zu können. Und dafür nehme ich dann halt in Kauf, weniger in meinem Hauptberuf zu verdienen. Ich bin insofern also nicht auf das Geld angewiesen, was ich durch Kickstarter einnehme, aber ich möchte darüber auch etwas Geld einnehmen. Wer weiß, langfristig möchte ich vielleicht noch mehr Zeit in Comiczeichnen investieren. Also ich will schon etwas Geld damit einnehmen. Ich will quasi auf keinen Fall im Minus landen, was eben Druckkosten und ein bisschen Werbebudget angeht. Und ja, ansonsten, klar, Marketing-Tool ist es aber auch. Ne? Also Kickstarter-Kampagnen, Crowdfunding lebt ja davon, dass du dir eben eine Community aufbaust, die Lust hat, dich zu unterstützen. Und ich glaube, da pickt man sich dann eben auch ein oder nach und nach etabliert sich dann hoffentlich eine sehr treue Gemeinschaft. Das ist so meine Hoffnung. Und die man dann eben, genau, für die man dann eben, man hat ja quasi dann das Publikum versammelt, was eben scheinbar Lust auf die Story hat. Und ja, die bedient man dann eben. Ja, das ist natürlich auch eine Art der Promotion, ganz klar.
Und nun hast du ja schon die ersten drei Bände deiner Reihe sehr erfolgreich finanziert. Und wenn dieses Interview jetzt online geht, in der Podcast-Folge, sollte bereits die Finanzierung für die vierte Ausgabe laufen. Also offensichtlich hast du nur gute Erfahrungen gemacht, oder?
Ja, also ich habe insofern gute Erfahrungen gemacht, dass die kleinen Ziele, die ich mir gesteckt habe, bisher immer erreicht wurden. Es war aber ja auch erst mal eine zweite Kampagne, also wollen wir mal nicht größer und wahnsinnig werden. Und die dritte Kampagne, da habe ich mir dann eben auch wieder kleine Ziele gesteckt. Also mir ist wichtig, dass halt ein kleines Wachstum erkennbar ist. Also sprich, dass jetzt von der ersten zur zweiten Kampagne was passiert ist, dass hoffentlich von der zweiten zur dritten Kampagne was passiert, dass die Leserschaft eben zunimmt. Und natürlich das Feedback ist mir eben auch wichtig, was ich anschließend bekomme, dass das eben hoffentlich positiv ist, ja, dass die Leute dann auch Lust haben, weiterzulesen. Diese Dinge sind mir halt im Moment wichtig. Also da geht es noch nicht um einen tatsächlichen Betrag, ja, sondern eben eher um die Zahl der Unterstützer. Das ist mir da, das steht für mich im Moment im Vordergrund. Und ja, genau.
Zuletzt ein wenig Werbung darf ja auch sein. Worum geht es denn in der vierten Starchild-Ausgabe und warum sollte ich die unbedingt kaufen bzw. kickstartern?
Okay, alles klar. Also, ich hoffe natürlich, ihr wart dann schon bei der ersten, zweiten, oder du warst, du weißt ja sowieso schon, wo es hingeht, aber ich erzähl's nochmal. Also, ich hoffe, ihr wart schon mal bei der ersten, zweiten und, ja, oder bei der ersten und zweiten Kampagne dabei. Also, habt die ersten drei Hefte schon gelesen. Es ging eher dort darum, eben die Hauptfiguren kennenzulernen. Starchild oder beziehungsweise Indigo, der eben nach Global City zurückkehrt mit seiner Lebensgefährtin und dort dann eben auch die dritte Hauptfigur kennenlernen, den Präsidenten der Stadt. Und ja, es geht darum in der vierten Ausgabe, dass Starchild beziehungsweise Indigo, ich würde mal behaupten, seinem Nemesis gegenübertritt und also ein Bösewicht, ja. Wenn man das Kapitel liest, dann wird man sehen, ich habe da schon relativ viele negative Eigenschaften, denke ich, in dieser Person vereint. Ja, sein Auftreten ist mir auf jeden Fall nicht sympathisch. Ja, es ist quasi der Abschluss des ersten Story Arcs, also das vierte Heft ist eben, schließt dann den ersten Story Arc ab und es ist eine Art Endkampf. Ja, wobei gar nicht so viel gekämpft wird. Ja, es wird auch einfach viel, es ist ein sehr psychologischer Kampf, habe ich versucht mit einzubauen, dass es eben auch einfach viel um die Zermürbung der Hauptfigur geht und wie sie eben darauf reagiert. Ja, darum geht's. Und ach so, genau, wenn ich das noch sagen darf, grafisch habe ich versucht, das alles so ein bisschen auch so ein bisschen eng, so ein bisschen chaotisch zu machen, sodass man als Leser vielleicht auch immer so ein bisschen desorientiert ist und nicht genau weiß, wo ist jetzt gerade links und rechts, wo befindet sich gerade der Nächste, der einem vielleicht gleich einen auf die Rübe haut. Naja, so ungefähr.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für mich hattest.
Mhm. Ja, gerne.
Und viel Erfolg mit der Kampagne. Und vielleicht willst du als allerletztes noch verraten, wie, wenn der erste Story Arc jetzt rum ist, wie viele weitere Story Arcs werden denn kommen?
Okay, also genau, ich bin gleich nochmal zu der zweiten Frage. Also nach dem ersten Story Arc geht es dann direkt mit Heft 5 weiter. Ist auch schon fertig gezeichnet, aber muss noch koloriert werden. Heft 6 bin ich auch gerade am Zeichnen. Und voraussichtlich ist dann mit Heft 8 erstmal diese ganz große Geschichte beendet. Also das heißt, die in Heft 1 begann, die dann eben sich bis zu Heft 8 zieht. Dann ist eigentlich die Geschichte beendet, die ich ursprünglich erzählen wollte. Aber ich habe jetzt auch schon Optionen für mich, beziehungsweise Story-Entwürfe, was darauf folgen könnte, was damit dann auch verknüpft ist. Aber auf welche Art das dann eben verknüpft ist, das will ich jetzt noch nicht verraten. Also es wird weitergehen, wenn eben genug Leute Lust haben, es zu lesen. Ja, genau. Und ansonsten, wenn du nichts mehr hast, dann sage ich auch vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier ein paar Fragen beantworten durfte und vielleicht damit ja den einen oder anderen noch ja, auf die dunkle Seite der Macht ziehen kann. Also Interesse an meinem Starchild-Comic auslösen kann. Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, cool. Also ich habe mich auch gefreut. Der Hannes hat auch extra mir nochmal geschrieben gehabt, nachdem wir ja in der Folge über Starchild gesprochen haben, hat er sich bedankt für die Rezension. Also ist echt ein sehr, sehr netter, sympathischer Mensch. Wenn ihr mal reinguckt in die Comics, lohnt sich.
Und er ist auch Wrestling-Fan, das gibt Bonuspunkte.
Sehr gut.
Wir bleiben als letztes Thema vor dem Thema auch beim Comic-Thema. Diesmal aber nicht ganz so fröhlich wie bei Starchild. Denn wir müssen leider reden über eine Sache, die jetzt schon zwar, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ein bisschen her ist, die aber auf ihrer Metaebene natürlich trotzdem die gesamte Szene betrifft, immer wieder. Nämlich es geht um die Comic-Szene und möglicherweise Rechtspropaganda und möglicherweise Cancel Culture. Tja, Ilea, was ist denn da passiert?
Ja, du hast mich ja quasi drauf gestoßen. Ich muss zugeben, obwohl ich ja eigentlich twittermäßig immer denke, ganz gut informiert zu sein, ist das tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich folge offensichtlich nicht genug Comic-Menschen. Aber ich habe mich dann nachträglich noch so ein bisschen schlau gemacht. Es war wohl so, dass in dem durchaus sehr bekannten Magazin Comic Scene oder Comic Szene, ich weiß gar nicht, wie man es...
Das ist eine sehr gute Frage.
auf jeden Fall war dort eben ein kurzer... so ein Bericht drin auf einen Comic, der aus einem eindeutig rechtsextremen Verlag stammt. Eindeutig deswegen, weil hinter diesem Verlag das Netzwerk 1% steht. 1% ist unter anderem ein Netzwerk von der identitären Bewegung, die ja so wirklich das Rechteste sind, was der Rechtsextremismus so zu bieten hat. Bei denen ist es so ein bisschen Strategie, dass die sich zum Teil in... ja, so Unterhaltungsmedien irgendwo reinschleichen, ohne dass man es auf den ersten Blick vielleicht sieht und auf die Art und Weise halt mit Humor und Satire ihre Kundschaft ranziehen. Das haben die auch zum Beispiel schon mit einem Videospiel gemacht letztes Jahr. Das ist dann von Steam letzten Endes, glaube ich, gebannt worden. Auf jeden Fall gab es dann entsprechend Kritik daran, dass diese Werbung oder halt dieser Bericht in dem Magazin auftauchte. Und da wurde auch recht hitzig diskutiert. Und am Ende waren die Comic-Fans wohl überwiegend doch recht enttäuscht darüber, dass die Reaktion des Magazins eher dürftig ausfiel. Eine sogenannte No-Apology.
Und dann haben sie kritische Kommentare gelöscht. Das große Problem war ja tatsächlich... die Comic-Szene oder Comic-Szene, wer weiß, ist eine der ganz großen etablierten Zeitschriften in der Szene. Und dass dann der Chefredakteur höchst selbst quasi eine Pressemitteilung einfach fast 1:1 abdruckt, ohne sich mal so ein bisschen darüber Gedanken zu machen. Also ja. Es ist natürlich die Strategie von diesem ganzen 1%-Kram, dass sie so das alles so ein bisschen verschleiern, dass es nicht sofort auffällt. Wenn man jetzt vielleicht nicht, wie ich zum Beispiel, seine Kindheit im Osten verbracht hat und deswegen bestimmt noch ein bisschen sensibler ist für solche Codes, würde ich das vielleicht sogar noch zugestehen. Aber es ist einfach mal eine Pressemitteilung 1:1 übernehmen und dann den Fehler nicht wirklich einsehen und dann ordentlich noch Werbung machen für diesen Verlag und die Produkte.
Ja, und es gab eben dann einige Reaktionen drauf. Einige KünstlerInnen, Comic-KünstlerInnen haben sich distanziert und haben gesagt, unter diesen Umständen wollen sie kein Werbepartner oder Werbepartnerin mehr sein des Magazins. Und da kam eben dann diese Cancel-Culture-Nummer auf.
Und jetzt frage ich dich, gibt es Cancel-Culture wirklich?
Ja und nein. Ich habe für die Queerwelten, für die Ausgabe 4, ein relativ ausführliches Essay drüber geschrieben, wo es auch so ein bisschen drum geht, wo kommt der Begriff eigentlich her, was hat es damit auf sich. Und ich komme so ein bisschen zu dem Schluss, dass die Leute, von denen man behauptet, sie würden gecancelt, eigentlich alle nie gecancelt worden sind. Die sind immer noch alle da, die sind immer noch laut, die haben immer noch sehr viele Fernsehauftritte, zum Teil mehr als vorher. Es gibt ja mittlerweile diesen Begriff des Hochgecancelt-Werdens. Also jemand wird so viel gecancelt, dass er dann in allen Talkshows auftaucht, dass das tatsächlich eher der Fall ist. Und die Leute, die wirklich gecancelt werden, sind die, die man nicht sieht, weil das ist ja gerade das Problem. Das sind halt überwiegend die marginalisierten Stimmen, die dann halt überhaupt nicht auftauchen oder halt einfach ja an gewisse Decken branden. Und ich finde, wenn man sich irgendwie, so wie es jetzt hier passiert ist, ja selbst entscheidet, ich möchte nicht mit einem Magazin zusammenarbeiten, das solche Berichte druckt, dann ist es immer noch die Entscheidung jedes Einzelnen und dann ist es auch die Entscheidung des Magazins, wie drauf reagiert wird. Und ich frage mich dann auch, was sollte man sonst tun? Also wie soll man sonst drauf reagieren? Weil es einfach stehen lassen ist auch blöd. Dann irgendwie zu sagen, mach's raus sonst, wird dann gerne eben irgendwie als emotionaler Druck dann ausgeübt und sich einfach zurückzuziehen ist dann cancel. Also es ist schwierig. Ich habe das Gefühl, man kann es dann immer nur falsch machen. Und obwohl man ja eigentlich nur sich positionieren möchte.
Ich habe immer das Gefühl, wenn ich so Diskussionen, egal von welcher Ecke her, beobachte, dass es vielleicht keine Cancel Culture so gibt, wie es immer propagiert wird, dass alles so schlimm wäre, dass aber sehr oft probiert wird, Cancel Culture zu betreiben. Ich habe das beispielsweise gemerkt, das haben wir im Podcast hier nur ganz, ganz kurz mal angeteased. Im Pflegepodcast, den ich betreibe, habe ich ja ganz lange drüber gesprochen. Es gab ja diese Webserie, um neue KrankenpflegerInnen zu gewinnen.
Da hatten wir auch mal kurz drüber gesprochen.
Ja. Ganz genau. Und innerhalb von, weiß ich nicht, 5 Sekunden, nachdem es online war, wie gesagt, es war jetzt nicht super scheiße, es war aber auch überhaupt nicht gut, es war ziemlich cringe. Jedenfalls innerhalb von 5 Sekunden gefühlt gab es dann schon 2 Petitionen, wo es hieß, sofort muss das weg und am besten noch eine Entschuldigung hinterher, wie schlimm das war, dass sie das gemacht haben. Weiß ich nicht, muss das denn sein? Ja, das trifft bestimmt nicht immer den Humor und es gibt sicherlich öfters auch Sachen, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, wenn du jetzt nicht komplett von den Fakten irgendwie weggehst. Aber es wird sofort versucht. Immer wenn jemand sich davon angegriffen fühlt, versucht er es zu canceln. Aber es funktioniert halt nicht. Also deswegen gibt es im Prinzip keine Cancel Culture, weil zwar der Versuch gemacht wird, aber es wird nicht durchgezogen. Also ist nicht erfolgreich.
Und es vermischen sich halt auch 2 Ebenen. Also einmal dieser Punkt, dass die Menschen viel stärker versuchen, generell auf Medien einzuwirken. Ich meine, ich sage nur Game of Thrones, ja, wo es eine Petition gab, bitte das Serienende neu zu schreiben. Das zu vermischen, aber irgendwie mit Kritik an Rassismus, Sexismus oder anderen Formen von Diskriminierung, finde ich schwierig. Weil bei dem einen geht es, wie du sagst, um Geschmack. Da geht es darum, was gefällt einem nicht. Da kann man trefflich drüber streiten. Über Rassismus und Rechtsextremismus und Ähnliches sollte man nicht streiten müssen. Also das sollte eigentlich ein ganz klares Ding sein. Und wenn sich da jemand entsprechend positioniert oder eben nicht positioniert, ist das ein ziemlich eindeutiges Signal. Ich meine, du hattest mir ja zu dieser Comic-Szenen-Geschichte deinen guten Link geschickt zu Pau, zu dem Comic-Podcast.
Liebe Grüße an die Kollegen.
Und ich finde, dass sie das ganz gut formuliert haben diesbezüglich, dass halt einfach der Eindruck entsteht, man ist nicht mehr die Zielgruppe oder man ist nicht diejenigen, die dieses Magazin ansprechen möchte. Und das fühlt sich nicht nur für Betroffene, sondern auch für Allies dann entsprechend unangenehm an und für Betroffene natürlich umso mehr, weil auf deren Rücken da irgendwie Werbung gemacht wird und das ist natürlich entsprechend scheiße. Und da verstehe ich auch jeden, der sagt, da muss man irgendwie Konsequenzen draus ziehen. Das ist auch was ich in dem Essay schreibe. Diese ganze Debatte um Cancel Culture kommt auch ein bisschen daher, dass viele Leute das Gefühl haben, es gibt keine Konsequenzen. Also du kannst dich in Medien und sonst was wie die Axt im Wald aufführen und es passiert nichts. Und das ist auch irgendwie sehr, sehr frustrierend für die Betroffenen. Und dann sind eben diese Boykottaufrufe oft das letzte Mittel, das irgendwie noch übrig bleibt, wenn man möchte, dass irgendwie was passiert. Also es ist so ein bisschen so eine Mischung aus, einerseits werden Dinge überhaupt erstmal angesprochen, die früher einfach untergegangen sind, und zweitens entsteht aber eben auch so ein gewisser Frust, weil zu wenig passiert an vielen Enden. Und wenn ich zurückdenke, ist jetzt ein Jahr her ungefähr, ich habe das nochmal nachrecherchiert, das war, glaube ich, im April letzten Jahres, gab es eine ganz ähnliche Geschichte in der Fantastik auch. Da wurde ein Fantastik-Portal, so ein Newsportal, hat Werbung gemacht, eine Newsmeldung, auch so eine, wie du sagst, der so eine Pressemeldung einfach 1:1 übernommen von einem Roman, der aus einem sehr bekannten rechtsextremen Verlag stammte. Also da musste man nur Wikipedia aufrufen und schon hatte man das.
Da musstest du bloß die Beschreibung von dem Roman
da lesen. Das reichte schon,
genau. Alter Falter, wie dumm kann man sein?
Und da war es leider dann genau das Gleiche, dass dann letztlich nicht wirklich drauf reagiert wurde, halt in Form von, also es wurde gelöscht, das Jahr. Es war ja auch nur online, in dem Fall nicht im Magazin wie jetzt. Aber es kam halt nie irgendwie eine Reaktion oder auch nur ein, das war scheiße, wir machen das nicht, wir gucken jetzt künftig besser drauf oder so. Das war natürlich auch sehr frustrierend für viele Betroffene.
Wer jetzt das erste Mal davon hört, ich packe euch in die Shownotes den Link zum Poe-Podcast. Und das ist wirklich eine wirklich, wirklich gute Zusammenfassung der Situation. Hört doch mal rein. Und dann haben wir die Themen vor dem Thema durch und kommen zur Medienschau.
Jo.
Und starten mit einem Medienschau-Update. Mhm. Und was ganz was Feinem.
Ich freue mich schon.
Wir haben in unserer ersten gemeinsamen Episode,
ach mein Gott, so lange ist das schon wieder her,
darüber gesprochen, das war die Episode 9, und zwar über 5 Freunde werden erwachsen, damals Teil 1 und 2, und wir fanden es ja jetzt nicht so gut.
Es war einfach cringy as hell.
Und ich habe jetzt durch Zufall gesehen, dass 2 neue CDs rausgekommen sind, nämlich Nummer 3, 5 Freunde werden erwachsen und haben Spaß beim Teambuilding und machen Schluss mit Alkohol, das ist die Nummer 4. Und ich möchte zur Einleitung ganz kurz sagen, ich habe gestern noch bei einem sehr großen und bösartigen Versandhändler geguckt, haben Spaß beim Teambuilding 4,5 von 5 Sternen und machen Schluss mit Alkohol 5 von 5 Sternen.
Bei wie vielen Bewertungen?
Ich glaube bei 9 oder 10.
Okay.
Ja, worum geht's? Also ich glaube, es ist bezeichnend, es gibt immer noch die 5 Freunde, die haben früher immer Detektivfälle gelöst. Das ist so eine ganz bekannte Jugendreihe von Enid Blyton. Ich habe sie geliebt als Kind. Jetzt sind sie jedenfalls erwachsen und arbeiten durch Verstrickungen und vor allem durch Vetternwirtschaft alle in derselben Firma und müssen dann als Team quasi zum Teambuilding gehen in der 3. Folge. Tja, und die Dramatik ist jetzt nicht unbedingt überraschend. Am Anfang verkacken sie alles. Und eine andere Jugenddetektivbande, also eine ehemalige von Enid Blyton, macht alles viel besser. Naja, und am Ende wechselt es halt und die sind halt die großen Helden. Und bei Nummer 4, machen Schluss mit Alkohol, ist es halt Neujahr, was nimmt man für Neujahrsvorsätze? Hey, wir saufen die ganze Zeit, wir könnten doch einfach mal einen Monat lang keinen Alkohol trinken. Oh ja, komm, ziehen wir das durch. Und dann schwächeln sie alle oder auch nicht. Wie fandest du es?
Ja, großartig natürlich.
5 von 5 Sterne?
Es ist halt, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach auch für diese Art von Humor eher so nicht empfänglich. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich Satire, ganz klar. Es spielt irgendwie so ein bisschen mit diesem Gedanken, was wird aus diesen tollen Jugenddetektiven, wenn die mal erwachsen sind, dann sind sie irgendwie die Mega-Spießer und
Psychopathen.
Psychopathen.
Also wirklich.
Und keine Ahnung, vielleicht ist es einfach irgendwie, also ich finde es ein bisschen, also ich finde für Satire ist es dann schon wieder irgendwie zu überdreht. Keine Ahnung, also ja.
Ich finde
das. Es ist halt irgendwie Trash von vorn bis hinten.
Ich finde ja schon gerade beim 3. Teil, haben Spaß beim Teambuilding, das ist fast schon eine Dekonstruktion oder ein vom Sockel stoßen, weil einfach wirklich die HeldInnen von früher jetzt totale PsychopathInnen sind. Also, ich meine, die sind immer die Guten gewesen, ne? Und es geht dann so weit, dass die aktiv und wirklich bösartig boykottieren die anderen Teams. Also auch, die jetzt sind, glaube ich, die Schwarzen 7 oder so heißen die. Ich habe noch nie davon gehört. Aber es ist auch eine Enid Blyton-Reihe, die halt als Konkurrenzteam quasi ist. Und die sabotieren es halt so, dass es quasi fast schon lebensgefährlich ist, weil die einfach im tiefsten Wald umherhören lassen, weil sie denen die Wegweiser klauen. Was soll das denn?
Ja, es ist halt echt so eine, wie du sagst, so eine Dekonstruktion, ja, von so ein bisschen Kindheit zerstört in 3, 2, 1.
Genau. Und bei Machenschluss mit Alkohol ist wieder was schon im ersten Hörbuch mir aufgefallen ist. Es wird so ein bisschen Boomer-Humor gemacht mit so ein bisschen Homophoben-Vibes.
Ja.
Also es wird wieder so am Ende ein großer Witz gemacht, so ein homophober Witz irgendwie, dass die Leute irgendwie denken, dass sie irgendwie schwul sind und dann, nein, ich bin nicht schwul. Und dann irgendwie die ganze Liebesgeschichte, die aufgebaut wird im 4. Band, revealt sich so, weil der Bräutigam plötzlich, hört es euch nicht an, deswegen ist es auch kein Spoiler, weil der Bräutigam plötzlich irgendwie sagt so, hey, ich bin frisch verheiratet, aber Dick, ich möchte mal dein Dick sehen. Nein, also das ist.
Es ist halt so Boomer.
Ich möchte das canceln. Also ich möchte bitte Cancel Culture. dass die wirklich funktioniert. Ich möchte diese Serie canceln. Ich halte es nicht aus. Ich habe das als Kind geliebt. Es macht mich traurig. Es macht mich wirklich traurig, was aus meinen Kindheitshelden geworden. Du lachst jetzt. Das geht mir emotional wirklich nah.
Ich sehe es dir an, ja, dass es dir emotional nahe geht.
Und du lachst mich ja aus.
Ich glaube, es hat einfach genau erreicht, was es erreichen wollte bei dir. Es hat genau die richtigen Knöpfe gedrückt.
Okay. Aber Knöpfe drücken ist gar nicht so falsch, denn wir kommen zur richtigen Medienschau.
Ja.
Und ich dachte, wir starten vielleicht mit einer gemeinsamen Medienschau, bei der wir auch ein paar Knöpfe drücken mussten.
Genau.
Und zwar reden wir über Such den Mörder, Datei Asche. Detektivspiel, wie es viele gibt auf der Welt. Und die haben mich so ungefähr im Januar angefangen, mit Werbung bei Facebook zuzuballern. Keine Ahnung, wie ich in den Algorithmus gerutscht bin. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, hey, der Philipp ist ein Nerd, der mag sowas bestimmt. Also wirklich jede zweite Werbung beim Durchscrollen auf Facebook und irgendwann auf Instagram war nur noch Such den Mörder. Okay, wir haben ein Rezensionsexemplar bekommen. Vielen Dank dafür. Aber es war vielleicht nicht ganz so toll.
Ja, war eher so durchwachsen, würde ich sagen, ja.
Die Handlung ist recht simpel. Es geht um eine Bewohnerin des Altenheims Die Silberbirke und die ist gestorben. Was jetzt nicht so überraschend ist, weil die ist schon ziemlich alt gewesen. Aber beim Ausräumen über Sachen wird eine Urne gefunden mit Asche drin. Und was macht denn da eine Urne mit Asche drin? War es vielleicht ein Mordfall? Das müssen wir rausfinden.
Genau.
Haben wir es rausgefunden?
Haben wir. Und ja, das Spielmaterial ist, ich würde mal sagen, übersichtlich. Man kann es als quasi haptische Variante bestellen. Dann bekommt man eine Mappe mit einigen Blättern drinne. Oder man kann es einfach, ich glaube, als PDF kriegt man es dann, oder? Wenn man es
für eine 10 Euro
digitale
weniger.
Variante bestellt. Also wir können nur empfehlen, die digitale Variante zu nehmen.
Ich möchte betonen, für 30 Euro gab es eine wirklich dünne Polizeiakte mit 3 Fotos, 1 Dutzend ungefähr Papierseiten auf wirklich dünnstem Kopierpapier. Also das, was wir auf Arbeit nehmen, was wir dann wegschmeißen. Und ein kleines Tütchen mit Asche.
Genau, und die Fotos und die Asche sind halt wirklich nur so Prompts, damit man was zum Anfassen und Angucken hat.
Genau.
Das ist noch nicht mal wichtig für die Lösung des Falls.
Weil das Spiel findet komplett online statt.
Genau. Und die Papiere braucht man halt, also die Unterlagen, die noch mit dabei sind, sind noch wichtig. Aber die kann man genauso gut selbst ausdrucken.
Und das funktioniert dann so, du hast dann quasi einen Chatbot, der halt deinen Polizeikollegen darstellt. Und dann schreibst du dem halt so ein, ich möchte bitte, dass du jetzt Fingerabdrücke nimmst von der Urne. Und dann sagt er, habe ich getan, ich habe Fingerabdrücke gefunden. Was möchtest du jetzt tun?
Genau.
Und das Problem ist, dass es wirklich schludrig übersetzt ist. Also ohne Witz, das haben die einmal durch einen Google-Übersetzer durchgejagt, ohne irgendwie Muttersprachler mal drüber gucken zu lassen. So wirklich die Textqualität. Und der Chatbot entweder stürzt er ab und wenn er mal nicht abstürzt, was echt oft vorgekommen ist, dass er abgestürzt ist, und wenn er mal nicht abstürzt, dann checkt er halt überhaupt nicht, was du von ihm willst.
Und er wird dann so passiv-aggressiv, ja. Also die Befehle sind teilweise echt schwierig rauszufinden. Man hat keine so eine Befehlsliste oder so, wie man es manchmal bei Text-Adventures früher hatte, dass man Use Key reintippt zum Beispiel oder Search bla oder so. Sondern man muss immer so ein bisschen rumprobieren, mit welchen Keywords kann ich jetzt irgendwie einzelne Elemente antriggern im Endeffekt, einzelne Sachen ausführen. Da muss man viel rumprobieren. Und also wir haben manchmal Sachen echt 20 Mal eingegeben, weil wir nicht draufgekommen sind, welches Schlüsselwort jetzt gerade fehlt. Und irgendwann wird dieser Chatbot echt pumpig und motzt sich dann an von wegen, ja, ich weiß doch auch nicht, was sie wollen und so. Und ich kann ihnen nicht helfen. Also es ist echt, also es ist lustig, aber es ist echt frustig irgendwann.
Und der Chatbot merkt sich halt auch den Kontext nicht.
Ja.
Also als Beispiel, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das eine recht logische Sache ist, die Oma ist gestorben, du gehst zu ihrem Hausarzt, der den Tod festgestellt hat und fragst so, ich möchte mit Ihnen über den Tod reden von Frau so und so. Ja, können wir machen. Woran ist sie denn gestorben? Wer ist gestorben?
Ja, genau.
Ja, ich habe in der letzten Frage gefragt, Frau so und so, wer ist gestorben? Du musst halt jede einzelne Frage, die du stellst, musst du wieder stellen mit, woran ist Frau so und so gestorben? Sind Sie sich sicher, dass Frau so und so gestorben ist?
Und dann gibt's halt manchmal auch Konstellationen, wo ein Keyword einfach immer dieselbe Antwort produziert, auch wenn du den Satz ganz anders formulierst. Also wenn du zum Beispiel fragst, wie war ihre Beziehung zu Frau Meier, und wenn du dann nachher dann fragst, weiß nicht, wo wohnte Frau Meier, und in diesem Gesprächsoption ist Frau Meier halt das Keyword, dann kriegst du zweimal die gleiche Antwort, obwohl die sich auf beides nicht so richtig bezieht.
Das ist also sehr schlecht programmiert. Rätseltechnisch beschränkt sich das Spiel viel auf das Sichten und Kombinieren von Indizien und die Befragung von ZeugInnen. Also wie gesagt, wenn mal das Ding funktioniert. Es gibt jedoch auch drei Codeknacker-Rätsel und der Schwierigkeitsgrad ist dabei, wenn man mal das Such dir deine Indizien im Internet zusammen Spielprinzip begriffen hat, durchaus moderat.
Das ist auch tatsächlich witzig gemacht. Also man hat sich da tatsächlich schon Mühe gegeben, dass man zum Beispiel die Homepage dieses Altenheims, in dem das passiert, kann man abrufen online, die gibt's wirklich. Und da kann man dann auch das Programm angucken, was die so an Ausflügen gemacht haben. Und es gibt Vlogs von den Herrschaften, die man sich angucken kann. Es gibt
Facebook-Seiten, die du angucken musst.
Screenshots, genau. Also das ist echt cool, das ist ganz witzig. Und das macht auch tatsächlich Spaß, diese Spurensuche da im Netz. Aber ja, der Chatbot limitiert das Ganze leider so ein bisschen.
Laut Verlag brauchst du 4 Stunden. Wir haben 2,5 Stunden gebraucht. Und wenn der Chatbot richtig funktioniert hätte, hätten wir 1,5 Stunden gebraucht. Ja. Für 30 Euro, selbst in der Online-Variante für 20 Euro, das ist schon happig.
Ja, ist schon viel Geld. Also da, glaube ich, gibt es Konkurrenzprodukte, die etwas mehr Umfang haben. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass... Ist jetzt eine ganz andere Geschichte, ist wesentlich komplexer, aber ich habe ja schon mal Detective vorgestellt in der Medienschau. Das ist auch so ein Brettspiel, wo man Kriminalfälle löst. Das kostet 50 Euro, glaube ich, oder 60 Euro. Das sind, ich weiß es nicht mal genau, 4 Fälle oder 5 Fälle, glaube ich, im Grundspiel. Und da ist man pro Fall locker 2 Stunden beschäftigt. Also wenn man irgendwie Bock auf so Detektivspiele hat, davon hätte man jetzt mehr.
Also Fazit, Finger weg. Es ist echtes Geld nicht wert. Aber es ist eine schöne Überleitung, quasi, die du jetzt gebracht hast mit, es gibt Konkurrenzprodukte. Genau. Und zwar, als ich meinen Verriss geschrieben hatte, der ist natürlich auch unten wieder in den Shownotes verlinkt, schrieb mich ein junges Startup, ein Detektivspiel-Startup aus Stuttgart an, dass ich doch den Mut nicht verlieren soll. Es gäbe auch gute Online-Krimis. Süß. Ja, ne, das war eine wirklich...
Gleich schon mal die Konkurrenz dissen und noch...
Das war eine wirklich niedliche Nachricht. Und zwar heißt dieses Konkurrenz-Startup Magnificum. Und da haben wir ein bisschen hinhergeschrieben und dann irgendwann haben sie mir auch eins von ihren Spielen geschickt als Rezensionsexemplar. Vielen Dank dafür. Und die sind quasi nicht nur ein Verlag für Detektivspiele, sondern die arbeiten zum Beispiel auch gerade an der Eröffnung von immersiven Escape Rooms. Wenn halt Corona vorbei ist, dann wird das gemacht.
Darfst du übrigens nicht zu viel erzählen, weil das tatsächlich... Das Krimispiel ist, das meine Schwester gekauft hat und das wir noch spielen wollen.
Da tatsächlich hat mich auch der Verlag bekniet, ich darf nicht spoilern. Mache ich natürlich nicht.
Macht auch keinen Sinn, bei Detektivspielen zu spoilern. Das wäre ja irgendwie, als würde man verraten, wer am Schluss der Täter ist.
Genau. Und zwar reden wir über die Firmenfeier, das letzte Fest des Oliver Borgmann. Und die Story ist, naja, jetzt recht eindeutig. Nämlich, es gibt den Oliver Borgmann. Das ist so ein dauergeiler Verkaufsleiter der Schokoladenmanufaktur Edelberger. Und der wurde während einer 100-jährigen Firmenjubiläumsfeier ermordet. Die Polizei verdächtigt den feierwütigen Firmenerben, was jetzt auch gar nicht so abwegig ist, weil der hat ein klares Motiv und der hat außerdem noch ganz viele Spuren überall hinterlassen. Das ist eine eindeutige Sache. Und der Firmenpatriarch will das jetzt aber nicht wahrhaben und beauftragt deshalb Privatdetektive, um die Unschuld seines Sohnes zu beweisen. Und der Fall ist aber jetzt so eindeutig, dass die erste Detektei wirklich entnervtes Handtuch wirft. Deshalb sind die SpielerInnen quasi die zweite Wahl. Und ja, dann geht's los. Und das Spiel hat einen super interessanten Kniff, den ich so radikal bei noch keinem anderen Detektivspiel gesehen habe. Da die Polizei ihre Ermittlungen bereits abgeschlossen hat und da die Konkurrenzdetektei auch schon alle Indizien zusammengesammelt hat, musst du gar nicht mehr richtig ermitteln und irgendwie Zeugen befragen oder Indizien zusammentragen, denn du hast alles schon da.
Ah, geil.
Also wirklich alles. Du hast unzählige Dokumente, wie zum Beispiel Polizeiberichte.
Oh, da stehe ich aber drauf.
Zeugenaussagen, psychologische Gutachten, Tatortfotos, Überwachungskameraaufnahmen auf einem USB-Stick, deswegen brauchst du einen Computer. und sogar das ausgedruckte Internet. Das ist total witzig. Das ist dann sowas wie zum Beispiel Instagram ausgedruckt.
Sau cool. Das klingt echt cool.
Das ist wirklich, wirklich cool gemacht. Und der Großteil des Spiels, was dann auch ziemlich viel online zum Beispiel stattfindet, weil du auch so eine Online-Datenbank hast von der Konkurrenz der Detail, wo du halt durchgucken musst und auch Videos angucken musst und Fotografien vom Handy, was sie gehackt haben und alles. Und der Großteil des Spiels besteht deswegen auch nicht aus diesem klassischen Rumrätseln, also zum Beispiel dem Knacken von Passwörtern oder so. Da gibt es, glaube ich, ein oder zwei Passwörter zu knacken, der Rest ist schon alles fertig, wie man es aus anderen Detektivspielen kennt, sondern man muss sich im Prinzip nur durch diese ganzen Beweismittel durchwühlen, um letztlich den Ablauf der Tatnacht chronologisch nachstellen zu können, um dann quasi die ganzen möglichen TäterInnen auszuschließen, weil man halt weiß, okay, der war aber gerade auf dem Klo, es kann nicht gewesen sein. Der hat gerade einen Leinen Koks geschnieft, der kann es auch nicht gewesen sein. Ist natürlich alles nicht passiert, deswegen ist es auch kein Spoiler, ich habe es mir gerade ausgedacht. Naja, jedenfalls so lange, bis halt eine Person übrig bleibt und dann weißt, aha.
Das klingt jetzt mehr so, wie tatsächlich auch Detective funktioniert, wo du auch eigentlich das Material bekommst und dann eben entsprechend kombinieren musst.
Du hast hier laut Verlag ungefähr 2 bis 4 Stunden Spielzeit. Wir haben das bei unserem Testspiel geschafft, sogar ungefähr in 1 oder 3/4 Stunde. Was allerdings daran lag, wir haben sehr strategisch gespielt. Also ich habe mit meiner Freundin zusammen gespielt, Corona-mäßig, mehr geht ja nicht. Und wir haben halt aufgeteilt. Sie hat die ganze quasi Büroarbeit gemacht und hat alle Beweise sortiert und so, dass ich immer gleich zugreifen konnte. Und ich habe das kombiniert im Kopf. In 2 Stunden kommst du eigentlich recht gut durch. Wirklich 2 sehr spaßige Stunden. Du hast wirklich, gerade im Vergleich zu Such den Mörder, das ist 5 € billiger. Und du hast viel Umfang und detailreicheres und liebevolleres Spielmaterial. Also zum Beispiel, es gibt auch so ein Intro und ein Outro. Die haben schon Hörspielqualität, auch Zeugenaussagen, die aufgenommen worden sind. Und zum Beispiel, gerade im Vergleich jetzt zu Such den Mörder, weil du da ja dünnstes Kopierpapier hast, unterschiedliche Dokumente haben unterschiedliche Papierarten. Ah. Also wenn du jetzt zum Beispiel hast so ein Führungszeugnis, dann hat das natürlich so ein, wie halt ein echtes Führungszeugnis, schon so ein dickeres Kartonding. Und wenn du, weiß ich nicht, Visitenkarten hast, die haben natürlich Visitenkartenqualität und nicht so lapprig hingeschludert. Wirklich, ich bin wirklich begeistert von diesem Spiel.
Sehr cool, das muss ich auch mal ausprobieren. Klingt voll nach was für mich.
Genau. Du musst jetzt natürlich sagen, dass deine Schwester das erst für dich gekauft hat, nachdem sie meine Rezension gelesen hat,
damit ja, ich bestimmt
noch mehr Rezensionsexemplare bekomme, weil ich ja kein Influencer bin.
Bestimmt, bestimmt.
Ja, also gute Sache, aufrichtig, ohne Scheiß. Du hast auch was Feines.
Ja, es ist ja insofern gar nicht, also wir sprechen jetzt in diesem Podcast, jetzt auch in der Medienschau, haben wir ja ziemlich viel über Krimi-Dinge gesprochen. Das ist insofern auch sinnvoll, weil das auch unser Thema später sein wird bei den Rollenspielen. Und deswegen, ja, geht's jetzt auch mehr oder weniger mit diesem Thema weiter. Ich habe nämlich auch ein Rollenspiel mitgebracht, das so ein bisschen Krimi-Thriller-Einschlag hat. Und zwar habe ich gespielt A Town Called Melise. Das ist ein, vom Hersteller so formuliert, A Story Game of Nordic Horror von Monkey Fun Studios. Das sagte mir nichts. Die machen wohl wirklich sehr so Indie-Erzählspiele, die jetzt auch nicht so bekannt sind. Und ja, was ist Nordic Horror? Da musste ich auch erstmal irgendwie ein bisschen mich informieren. Es ist ein Erzählspiel, das eine gewisse Atmosphäre transportiert und zwar im Stil von Nordic Noir. Kannte ich auch nicht, musste ich auch nachschauen. Aber wenn man sich so ein bisschen die Beispiele anschaut, kommt man drauf, was gemeint ist. Es geht um so diese typischen skandinavischen Thriller und Krimis, die oft sehr düster sind, sehr gesellschaftskritisch auch. Wallander zum Beispiel oder die Millennium-Trilogie von Stieg Larsson, also so diese Atmosphäre, so ein bisschen abgründig, man vertraut niemandem so richtig, aber es funktioniert auch mit diesem typischen Kleinstadt-Horror, wie zum Beispiel bei Stephen King oder auch bei Twin Peaks, also Twin Peaks ist eine sehr starke Inspiration gewesen für A Town Called Melise. Und man kann theoretisch auch mit verschiedenen anderen Playsets auch andere Settings oder andere Genre bespielen. Wir haben zum Beispiel ein Science-Fiction-Horror-Setting bespielt, so im Stil von Alien. Das funktioniert auch sehr gut. Also es ist immer so ein bisschen düster, immer ein bisschen horrorlastig und thrillerlastig. Das Ganze geht ohne Spielleitung theoretisch, wobei wir festgestellt haben, beim ersten Mal spielen, wenn man vielleicht nicht so vertraut ist mit diesem Mechanismus der Erzählspiele, schadet es nicht, wenn man jemanden hat, der einen so ein bisschen durchleitet. Es ist aber nicht unbedingt erforderlich. Die SpielerInnen übernehmen verschiedene Rollen, die vorgegeben sind, zumindest die Archetypen dieser Rollen sind vorgegeben. Es gibt zum Beispiel The Town Elder oder The Official, das sind sowas wie der Bürgermeister oder The Medic, das ist irgendjemand aus dem medizinischen oder sozial sorgenden Bereich. The Stranger, der kommt neu in die Stadt, also so Archetypen, die man dann ausgestalten kann und die spezifische Ziele verfolgen. Und die SpielerInnen, wie es für Erzählspiele üblich ist, gestalten ihre Charaktere gemeinsam und entwickeln auch Beziehungen zueinander, die positiv oder negativ sein können. Also wer zum Beispiel Mafiasco gespielt hat, kennt es. Generell ist es so, die Story an sich wird natürlich im Spiel entwickelt, das ist ja typisch für Erzählspiele, und es gibt ein sogenanntes Story Pillar System, also es gibt drei Säulen, die die Geschichte tragen und die eine Rolle spielen. Das ist einmal The Body, also die Leiche, am Anfang wird immer irgendwie eine Leiche gefunden, dann das Event, also die Lösung, wie kommen die Charaktere aus dieser unangenehmen Situation, in die sie sich manövriert haben, wieder raus. Und The Darkness, also das Böse, das Dunkle, der Täter oder was auch immer man hier bespielt. Und in jeder Szene hat ein anderer Charakter das Spotlight und entscheidet, was in dieser Szene passiert. Es geht dann so reihum. Und dabei muss immer einer dieser Story Pillars im Fokus der Szene stehen. Also entweder geht es um die Leiche, um den Täter oder es geht darum, wie man eine Lösung findet. Das, wer eben schon mal Fiasco gespielt hat, der kennt es so ein bisschen mit diesen wechselnden Spotlight-Szenen. Es gibt neben diesen narrativen Elementen auch noch klassische Rollenspielelemente. Das unterscheidet so ein bisschen zum Beispiel von Fiasco, weil am Ende jeder Szene entscheiden die Würfel, wie die Szene ausgeht. Also ob sie positiv ausgeht oder negativ. Also ob zum Beispiel die Darkness geschwächt wird am Ende dieser Szene, weil man dem Täter näher kommt, oder ob sie gestärkt wird, weil man sich weiter von ihm entfernt oder ihn vielleicht wütend macht oder so. SpielerInnen können auch ja quasi so Gummipunkte ausgeben, um die Proben zu erleichtern und um sich irgendwie Vorteile zu verschaffen. Und am Ende entscheidet dann im Finale die Anzahl der Punkte, die man so im Laufe der Zeit gesammelt hat, wie gut oder schlecht das Ganze ausgeht. Es ist also so ein bisschen auch ein Zufallsmechanismus mit drin. Es ist nicht rein erzähllastig. Genau. Also man hat einen sehr stringenten Ablauf von Szenen und Akten, die nacheinander immer folgen. Dadurch ist es für ein Erzählspiel relativ starr, also relativ manualisiert. Man braucht eine Weile, um reinzukommen, bis man ungefähr weiß, wie das funktioniert. Gerade wenn man jetzt eher aus dem klassischen Rollenspielbereich kommt, muss man sich da erst so ein bisschen reinfinden. Und wenn man das aber mal drin hat, dann geht's auch sehr, sehr flüssig und relativ flott. Wir haben es online gespielt, logischerweise aus Corona-Gründen. Es ist aber, glaube ich, ein Erzählspiel, das für den Tisch besser funktioniert, weil man dann diese Prompts, also auch die Würfel und die Gummipunkte und so weiter besser sieht und damit irgendwie besser spielen kann. Es geht aber online auch. Es gibt meines Wissens kein Online-Setup bislang, also wie zum Beispiel bei Alice is Missing, das ich schon vorgestellt habe, dass man irgendwie einfach auf Roll20 sich so ein Setup kaufen kann, gibt es meines Wissens noch nicht. Softcover kriegt man bei Drive-Thru zum Beispiel für 25 Euro, das PDF für 11 Euro, ist allerdings noch komplett auf Englisch, gibt noch keine deutsche Übersetzung. Das ist teilweise, glaube ich, ein bisschen knifflig, weil manche Begriffe nicht ganz so intuitiv sind. Also ein bisschen so einigermaßen rudimentäre Englischkenntnisse wären vorteilhaft. Aber ich fand es echt cool, also es hat Spaß gemacht. Es bietet eben auch unglaublich viele Möglichkeiten der Gestaltung. Und dadurch, dass es auch verschiedene Charaktere gibt, also mehr als es SpielerInnen gibt, hat es auch, glaube ich, jetzt mehr Wiederspielwert als zum Beispiel Alice is Missing, wo es sehr festgelegt ist, welche Charaktere mitspielen und welche nicht. Genau, und wie gesagt, man kann es mit eigenen Playsets auch erweitern und dann noch ganz andere Genre-Typen, Cosmic Horror oder Mystery, paranormale Horror-Aspekte, Thriller-Dings mit reinnehmen. Ja.
Klingt interessant. Jetzt haben wir noch zwei andere Medienschauen, aber wir machen was ganz Besonderes, nämlich wir holen erst unseren Gast dazu und bequatschen ihn dann quasi.
Genau.
Und gucken mal, wie er reagiert. Mal schauen, ob es funktioniert. Hallo, tiefste Eifel, hörst du uns?
Ich höre euch.
Wunderbar. wir machen das heute mal ein kleines bisschen anders. Normalerweise sollten wir jetzt sofort ins Hauptthema reinstarten und du dürftest dich erstmal vorstellen. Das verschieben wir aber ein wenig, denn wir haben noch was anderes vor. Und zwar, die Elea und ich haben jeweils noch eine Medienshow vorbereitet. Aus unterschiedlichen Gründen sollst du da zuhören.
Okay.
Bei mir ist der Grund, du hast ja mal in einem von deinen Podcasts erzählt, dem Dorpcast, ein toller Podcast übrigens, dass du gerne mal dir Empfehlungen geben lässt für Videospiele. Mhm. Und ich habe das letztes Mal schon probiert und probiere es heute nochmal. Und du darfst quasi, nachdem du das fertig gehört hast, sagen, ob du jetzt quasi meiner Empfehlung folgen wirst. Und wehe, wenn nicht. Ich habe auch extra geguckt für dich. Es ist für ein Apple-Gerät verfügbar. Und auch für ein älteres, weil es ist sehr sparsam, was die Systemanforderungen angeht. Und dann starte ich einfach mal. Und zwar meine Medienschau lautet Möbius Front 83. Das ist ein kleines Indie-Videospiel von Sectronix. Die sind eigentlich bekannt für so Puzzle- und Programmierspiele. Und so sieht Möbius Front 83 zwar eigentlich aus wie so ein typisches Hexfeld-Taktikspiel, wie zum Beispiel Panzergeneral oder so, wenn das die älteren Semester noch kennen. Aber aufgrund des Spieldesigns fühlt es sich gerade im Höheren der beiden Schwierigkeitsgrade doch eher wie so ein Puzzlespiel an. Die Story ist jetzt recht unwichtig, da geht's halt um AmerikanerInnen, die aus einer von Monstern bedrohten Parallelwelt in das echte Amerika eindringen, im Jahr 1983, weil sie eine neue Heimat brauchen. Also die Geschichte kannst du vergessen, das ist jetzt nicht so wichtig. Es geht ums Spiel an sich. Das ist spielmechanisch so eine klassische I-Go-You-Go-Taktik. Daher, wer gerade an der Reihe ist, zieht seine komplette Armee und dann ist halt der andere Spieler oder die andere Spielerin dran. Wobei Armee hier schon so ein bisschen übertrieben ist, weil selten hast du mehr als 10 Einheiten auf dem Schlachtfeld. Dabei versucht das Spiel so den Eindruck zu vermitteln, es würde sich hier um so ein taktisch frei entscheidbares Steinschere-Papierspielprinzip handeln. Also zum Beispiel der Kampfhelikopter schießt den Panzer ab, der Panzer schießt die Flugabwehr und die Flugabwehr schießt den Helikopter ab. Aber letztlich haben die EntwicklerInnen so eine Art Vision, wie man das Spiel spielen soll und da kann man nicht ganz so leicht abweichen. Denn im Prinzip geht es darum, du hast ganz viel im Wald versteckte Infanterie, die regelmechanisch auch irgendwie so ein typischer Tank ist, weil die übelst viel aushält und gerade auch gegen Fahrzeuge richtig stark austeilt. Und dann machst du noch ein bisschen Artillerieunterstützung hinterher und schon ist der Laden eigentlich zu. Und weil die Infanterie sich auch nur ein Feld weit bewegen kann und dann auch nur ein Feld weit schießen kann und das beides noch nicht mal zusammen innerhalb einer Runde, fühlt es sich fast so an, als würdest du sehr fußlahme mittelalterliche Nahkämpfer aufeinander hetzen. Aber obwohl es halt so simpel ist, ist das Spiel trotzdem sehr herausfordernd, denn eigentlich stehst du immer einer Übermacht an Feinden gegenüber, die du im Prinzip fast nur besiegen kannst, wenn man wie bei einem Puzzle die einzelnen Teile in der richtigen Position, in der richtigen Reihenfolge benutzt. Dabei ist die gegnerische Überzahl nicht nur das einzige Problem, sondern auch die künstliche Intelligenz des Gegners, denn die ist prinzipiell wirklich sehr gut. Also der rennt eigentlich fast nie in irgendwelche Fallen rein, die du ihm stellst oder so und bleibt immer außerhalb deiner Schussreichweite. Aber der PC hat irgendwie den unfairen Vorteil, dass er immer weiß, wo die eigenen Truppen stehen, dass er auch gerade, wenn er Artillerie hat oder so, immer aus der Entfernung auf ganz gut versteckte Einheiten schießt. Das ist recht ungünstig. Mhm. Und hinzu kommt, dass zwar die allermeisten Waffen den immer gleichen Schaden machen, sodass sich die Bekämpfung eines einzelnen Infanterietrupps schon mal über mehrere Runden hinstecken kann. Ich habe ja schon gesagt, dass es irgendwie fast schon so wie ein Tank ist. Aber ausgerechnet bei der Panzerabwehr schwankt der Schaden richtig stark, sodass ein Schuss manchmal überhaupt nichts macht, nicht mal ein Kratzer. Und manchmal ist der teure Panzer mit einem Schuss sofort kaputt. Das ist ein bisschen ungünstig. Also das Spielprinzip hat so seine Tücken, aber eigentlich habe ich mir jetzt fest vorgenommen, dass du, Thomas, das Ding sofort kaufen willst, weil ich es dir jetzt so anpreise. Also vergiss die ganze Meckerei von mir, die ich gerade gemacht habe, denn trotzdem macht es Spaß, den idealen Lösungsweg auszutüfteln. Und wenn du dann mal ein besonders kniffliges Puzzle gelöst hast, beziehungsweise eine besonders unmögliche Kampfsituation abgewickelt hast, dann macht sogar richtig viel Spaß. Also für dich, Thomas, es läuft auf Apple-Computern und auf normalen PCs. Kaufst dir, es macht sehr viel Spaß. Und jetzt meine Frage, würdest du es kaufen, nachdem ich es dir empfohlen habe?
Du Schlangenölverkäufer hast mir eine wichtige Information bisher vorenthalten. Was kostet es denn?
Ich glaube, es kostet $20 und ich habe es, glaube ich, bei Good Old Games gesehen für 15 Euro.
Okay, ja, dann ist meine Neugier durchaus geweckt. Das ist eine Preiskategorie, in der ich dann, wenn wir hier durch sind und ich nicht riskiere, hier unsere Aufnahme irgendwie entgegen zu rocken oder sowas, da glaube ich mal reingucken werde, ja. Doch, meine Neugier ist geweckt. So viel gebe ich dir.
Ja, ich habe mein Ziel erreicht.
Du Influencer.
Genau. Jetzt hat die Elea noch eine Medienschau. Genau. Und warum möchtest du denn, dass der Thomas zuhört?
Also, ich habe ja schon ein bisschen angeteased vorhin, als du noch nicht da warst, Thomas, dass wir in der heutigen Folge über Detektiv- und Krimi-Elemente in Rollenspielen sprechen und das eben auch an entsprechenden Beispielen. Und damit wir das Beispiel, über das wir nachher sprechen, auch angemessen würdigen und verstehen können, habe ich beschlossen, wir sprechen über TKKG. Mhm. Und zwar zum einen, damit unsere HörerInnen auch wissen, worüber wir nachher reden. Und zum anderen, weil ich in den letzten, ich glaube mit Beginn der Pandemie, es hat eine gewisse Korrelation, glaube ich, in so ein TKKG-Hörspielloch gefallen bin auf Spotify und festgestellt habe, dass diese Folgen echt ganz furchtbar sind zum Teil. Das war eine Erkenntnis, die sich mir, die ich zwar schon irgendwie abstrakt wusste, weil man ja öfter mal was drüber liest, aber so in der Rückschau habe ich doch festgestellt, oh la la, da ist mir als Kind aber einiges durch die Lappen gegangen.
Oh ja.
Und deswegen bin ich jetzt hier, um so ein bisschen über TKKG zu ranten. Aber auf diese Art und Weise können wir halt auch so ein bisschen den Rahmen abstecken, über den wir nachher sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch. Also was ist überhaupt TKKG für alle, die es nicht wissen? Es ist eine deutsche Jugendbuchreihe und vor allem eben eine Hörspielserie. Die Hörspielserie hat mittlerweile über 200 Folgen, Bücher gibt es etwas weniger. Die sind ab 1979 entstanden nach einer Idee von Stefan Wolf. Stefan Wolf ist allerdings 2007 schon verstorben. Die Reihe läuft aber immer noch weiter. Also es gibt immer noch auch neue Hörspiele, die produziert werden. Und seit 2011 sind es nur noch Hörspiele, da gibt es keine Bücher mehr, weil die Jugend nicht mehr liest oder ich weiß nicht genau. Die Hörspiele gibt's, wie schon gesagt, auch tatsächlich gratis bei Spotify und weiß nicht, wahrscheinlich auch noch bei anderen Anbietern. TKKG ist so eine typische Detektivbande von Jugendlichen, besteht aus 4 Jugendlichen mit den entsprechenden Vornamen, also Tim, Karl, Klößchen und Gabi, deswegen TKKG. Ja, Alter ist so ein bisschen nebulös, also anfangs waren die wohl so 12, 13, später hat man sich aber so auf die 9. Klasse eingeschossen. Also dann sind sie so 15 ungefähr. Und das passt auch besser zu der Art und Weise, wie die Hörspiele gestrickt sind, finde ich. Also die benehmen sich nicht wie 12, finde ich. Da passt 15, 16 irgendwie besser. Diese 5 Kids sind eigentlich, also jeder von denen ist so ein wandelndes Abziehbild. Also Tim ist so der beliebte, sportliche Typ, der Kampfsport kann und einfach super in allem ist. Karl ist der klassische Nerd mit der Brille, der halt mit Technik und Computern umgehen kann, aber sozial eher ein bisschen unbeholfen ist und sinnloses Wissen wie ein Schwamm aufsaugt. Und Klößchen, der eigentlich Willi heißt, hat reiche Eltern, ist dick und isst Schokolade. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man über ihn wissen muss. Und Gabi ist Tims blonde Freundin. Sie ist die Tochter des dortigen Kriminalkommissars, hübsch, tierlieb und generell sehr mädchenhaft. Weil so Geschlechterklischees sind in der Serie schon noch ein wichtiges Thema. Mhm. Genau. Und dann habe ich eben mal wieder reingehört. Ich habe vor allem auch viele von den neueren Folgen gehört, muss ich dazu sagen. Also die, die jetzt nicht aus den 80ern stammen, sondern so aus den frühen 2000ern bis in die Gegenwart rein jetzt. Also diese ganz alten Schinken, weiß gar nicht, ob es die als Hörspiele überhaupt noch gibt. Auf jeden Fall, ja. Und da ist schon sehr viel Quatsch drin in dieser Serie, stelle ich fest. Wie gesagt, ich habe die als Jugendliche, als Kind auch gehört. Ich habe auch die Videospiele, also die Computerspiele, das waren ja so Point-and-Click-mäßig, die habe ich auch alle gespielt und sehr gemocht. Und jetzt so im Nachhinein denke ich mir, oh, eigentlich gar nicht so toll alles. Zum einen, also meine Schwester, die hört die Hörspiele auch immer mit mir. Wir motzen dann immer gemeinsam auf WhatsApp, ist ganz schön. Sie sagt dann immer, die Serie müsste eigentlich Tim und die 3 von der Tankstelle heißen, weil eigentlich in 90% der Fälle macht Tim alles und der Rest steht rum und guckt. Er kann auch eigentlich das meiste von dem, was irgendwie erforderlich ist in diesen Geschichten. Manchmal steuert Karl noch irgendwie einen wichtigen Hinweis bei, weil er ja irgendwie viel weiß, aber meistens ist Tim immer am Schluss der alles regelt. Und er ist auch der, der die anderen immer anführt und anstiftet, wenn es irgendwas zu machen gibt. Dann Klößchen wird eigentlich permanent fettgeschämt, also so in allen Folgen. Das
ist teilweise so krass, dass es mal eine Folge gibt, da bin ich echt aus allen Wolken gefallen, wo Tim ihn einfach mal völlig ohne Grund als Walross bezeichnet oder Witze drüber gemacht werden, dass er nicht Bungee-Jumpen kann, weil sonst das Gummiseil reißt. Also, und es geht auch immer darum, dass er halt abnehmen soll oder Sport machen. Er ist auch total unsportlich und er trägt auch selten was zu den Fällen bei, außer er stolpert mal wirklich im wahrsten Wortsinne über einen Hinweis. Ansonsten hat man in der Serie, also vor allem in den alten Folgen, in den neueren zum Glück dann weniger, auch so alle Ismen, die man sich irgendwie vorstellen kann, einmal durchexerziert. Mhm. Zum Glück nicht ganz extrem. Also ich habe irgendwie im Internet gelesen, dass es wohl auch Folgen gab, wo tatsächlich auch irgendwie N-Wort und so weiter vorkamen. Da habe ich noch keine gehört, vielleicht gibt es die auch nicht mehr. Aber es sind trotzdem oft so Geschichten, so seltsame Fake-Accents und die Leute mit dunkler Haut sind in meinem Zweifelsfall irgendwie alle Verbrecher und das ist schon ein bisschen schräg. Und das Allerwitzigste eigentlich, finde ich, ist ja dieses doch sehr interessante Moralverständnis, das in dieser Serie durchkommt, weil die TKKG sind natürlich die Guten und sie überführen ja die Bösen, die Verbrecher. Aber gerade Tim zum Beispiel verdrischt ungefähr in jeder zweiten Folge Verdächtige ohne jeden Hinweis oder ohne, dass irgendwie Gefahr im Verzug wäre. Und zum Teil ist das echt brutal. Also gerade für eine Kindersendung. Also es gibt mal eine Folge, da verprügelt er irgendwie zwei Leute mit einer Eisenstange. In einer Folge droht er einem Brandstifter, ihn mit Benzin zu übergießen. In einer Folge attackiert er einen Typen mit einer Tätowiermaschine. Also, und das ist aber alles okay. Also, das wird im Kontext der Serie dann schon immer irgendwie als in Ordnung eingestuft, weil das sind ja Verbrecher. Und umgekehrt finden aber TKKG alles doof, was eben jetzt nicht so in spießbürgerliche Welten passt. Also Tattoos, Rauchen, Alkohol, Mädchen mit Kurzhaarfrisuren, Schule schwänzen. Genau. Also, das ist alles schon sehr, sehr interessant. Und ich finde auch von der Narration her sind viele von diesen Fällen auch einfach zu krass, finde ich, dafür, dass das Teenager sind. Also es geht teilweise um Bankraub, um Terroranschläge, um Entführungen, wo die Opfer dann aber, keine Ahnung, fleischfressenden Pflanzen, gibt's wirklich eine Folge, zum Fraß vorgeworfen werden sollen. Und die Polizei kriegt aber nichts auf die Kette, sondern das müssen dann alles diese 5 Teenager lösen, die dann zum Teil auch hochbrisante polizeiliche Ermittlungsinhalte irgendwie mitkriegen. Das ist alles ein bisschen schräg. Und das Traurige ist, dass ich trotzdem, glaube ich, im letzten Jahr ungefähr 50 Folgen gehört habe. Und das irgendwie, also ich, das ist echt wie so ein Autounfall. Also wenn man mal angefangen hat, irgendwie kann man nicht mehr aufhören. Und das ist auf so eine sehr verquere Weise unterhaltsam. Es ist ein bisschen wie Schläferz. So die schlechtesten Filme aller Zeiten, nur als Hörbuch, nur als Hörspiel. Also ich reg mich immer total gerne drüber auf, aber ich höre es dann trotzdem und dann schäme ich mich wieder ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Vor allem eben im Hinblick darauf, dass ich das, glaube ich, früher nicht gecheckt habe, wie diese Sachen teilweise funktionieren. Aber naja, jetzt ist die Frage, warum reden wir hier über TKKG? Thomas, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem du dich mal vorstellen musst.
Ja, ich möchte vielleicht gerade noch zu dem, was du gesagt hast, hinzufügen oder ergänzen oder wie auch immer sagen, alles, was du sagst, ist wahr.
Wir werden nachher noch mal drauf zurückkommen. Ich habe mir da noch so ein paar Punkte aufgeschrieben und dann können wir das noch mal diskutieren.
Ja, ich habe da naturgemäß teilweise sehr, sehr elaborierte Gedanken zu, aber ja, können wir gerne machen. Aber fangen wir mal mit mir an. Wie machen wir das denn am kürzesten? Mein Name ist Thomas Michalski. Der ein oder andere hat mich vielleicht an der Stimme erkannt oder einfach die Beschreibung des Podcasts vorher gelesen. Ich bin hauptberuflich bei Ulysses Spiele tätig, mittlerweile als Verlagsleiter. Aber deshalb bin ich heute gar nicht hier. Das möchte ich vorwegschicken. Ich bin ganz privat hier tatsächlich. Ich bin auch Autor und Blogger und Tanzlehrer und Hobbyschreiner und mache irgendwas mit Filmen. Und Podcaster, das ist sicherlich relevanter für das, was wir heute hier tun. Ich bin eine der zwei Stimmen vom Dorpcast, den ich mit dem Michael Mingers zusammen betreibe. Und ja, generell, ich bin einer von den Typen hinter der Dorp. Ich bin der Typ, der die Dorp 1999 ins Leben geschubst hat, aber schon lange nicht mehr die einzelne Stimme dahinter, sondern Teil einer Gruppe von Verrückten, die ihre Freizeit darauf verwendet, Rollenspiel-Dinge zu tun, darunter auch manchmal eigene Rollenspiele zu machen. Und das schlägt den Bogen zur heutigen Folge, weil eines dieser Rollenspiele, die wir gemacht haben, ist die 1W6 Freunde, ein Jugenddetektive-Rollenspiel, das mittlerweile in der dritten Auflage tatsächlich existiert oder in der dritten Edition, wie man es auch fassen möchte. Und ja, das auch das direkt vielleicht vorweg, wie alle Dinge, die wir auf der Drop machen, kostenlos heruntergeladen werden kann, aber für Leute, die wie ich mehr so Retro-Menschen sind und auf Papier stehen, auch gedruckt zu haben ist, aber wer nach dieser Folge oder während dieser Folge irgendwann neugierig ist oder sowas, ihr könnt quasi kostenlos mitlesen, alles als PDF verfügbar.
Also ich bin schon gehypt, ich habe mir heute schon alles runtergeladen, was irgendwo runterzuladen war.
Ich bin auch gehypt, ich mag das so gerne.
Genau, vielleicht fangen wir mal ganz klassisch an. Was ist ein W6-Freunde? Du hast gesagt, es ist ein Jugenddetektivspiel. Jetzt haben wir gerade über TKKG geredet. Wie hängt das zusammen?
Sehr direkt sogar. Also viel, viel direkter, als man vielleicht noch meinen sollte. Gerade vor, also im Hinblick darauf, wie du geschildert hast, wie du gerade wieder ans TKKG-Hören gekommen bist. Ich versuche es nicht zu ausschweifend zu machen, aber Philipp, ich war ja auch schon mal mit dir alleine hier quasi zu Gast und wir haben über das Filmemachen gesprochen. Und
ja.
Der erste Film, den wir im größeren Stil online gestellt haben, Xoro the Eiffelarian, hat im Intro Landschaftsaufnahmen. Und für diese Landschaftsaufnahmen bin ich mit unserem Kameramann Ralf damals einen ganzen Tag durch die Eifel gefahren, um halt Aufnahmen zu machen. Und weil wir irgendwie die Zeit rumkriegen mussten, währenddessen haben wir TKKG-Hörspiele nochmal gehört. Und das hat da rundherum dann auch noch mehrfach sich niedergeschlagen. Wir müssen ja hier in der Eifel auch immer eine halbe Stunde mit dem Auto fahren, um ins Kino zu kommen. Also in den Before Times vor Corona, als man noch ins Kino fahren konnte. Und während dieser Fahrten haben wir dann auch angefangen, TKKG-Hörspiele zu hören. So, wir sind hier in den frühen 2000ern. Wenn nicht meine Erinnerung nicht täuscht, haben wir teilweise tatsächlich noch Kassettendecks gehabt. Ich will mich aber nicht festlegen. Auf jeden Fall sind wir ans Hören gekommen, hatten ähnliche Erfahrungen, vielleicht noch nicht so stark bezüglich der, oh mein Gott, was haben die da gerade gesagt, als wir das heute empfinden würden. Aber durchaus damals auch schon. Und irgendwann während einer dieser Fahrten kam mal dieser Gedanke, warum gibt es das eigentlich nicht als Rollenspiel? So, das ist ja nun ein verbindendes Element im Prinzip für die gesamte Jugend der 80er und 90er Jahre. Der Begriff Kassettenkinder existiert ja nicht ganz umsonst. Und ganz viele sind mit den Hörspielen groß geworden, nicht nur mit TKKG, sondern auch mit den drei Fragezeichen und vor allen Dingen für die Lesenden unter uns dann auch mit den schon etwas älteren 5 Freunden. Und dann haben wir uns gedacht, lass uns da doch einfach mal ein Rollenspiel zu machen. Und aus dieser fixen Idee sind dann eben die 1W6-Freunde geworden.
Und wenn man die W6-Freunde anschaut, also zum Beispiel das Regelwerk, dann springt einem ja quasi die Analogie schon, also ins Gesicht.
Ja.
Das ist ja auch optisch und also ihr habt euch ja da wirklich sehr, sehr eindeutig auch davon inspirieren lassen.
Ja, nicht nur von TKKG, wir versuchen durchaus ja auch in andere Bereiche reinzugehen. Also unsere Beispielbande, die GKKT-Bande, ist sehr plump und offensichtlich eine Kopie oder eine Persiflage vielmehr auf die TKKG-Heinzel. Aber wir haben auch, da kommen wir dann gleich sicherlich nochmal im Detail mehr zu, aber wir haben zum Beispiel als ein Regelelement die Visitenkarte drin, die halt so ein typisches 3-Fragezeichen-Ding ist. Und also wir versuchen einfach insgesamt eigentlich das Themenfeld der Jugenddetektiv-Geschichten abzudecken. Was aber in dem Spiel sicherlich auch rauskommt, ist, dass wir alle, die wir dran gearbeitet haben, eher TKKG als 3-Fragezeichen-Kinder waren damals. Und das prägt sicherlich mit.
Und magst du uns mal Übersicht geben, also einmal so über das Setting, mal spezieller, wo spielt das bei uns auf dem Dorf oder in einer Großstadt und vielleicht hinterher auch noch was zu den Regeln sagen, wie du das umgesetzt hast quasi, dieses Feeling.
Ja, das kann ich gerne tun. Zum einen, das hängt auch noch sehr eng damit zusammen, wie wir überhaupt drangekommen sind, dadurch, dass wir ja vor allen Dingen, also wir sind ja vor allen Dingen auch über die alten Geschichten tatsächlich wieder in ihrer teilweise auch ganz schrecklichen Schrecklichkeit an die ganze Sache rangekommen. Und deshalb spielt das Ganze halt auch explizit in den 80er Jahren bei uns.
Da ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass es ein Unterschied auch zu, also ich weiß gar nicht, was du für ein Jahrgang bist, Thomas, aber ich glaube, ich bin ein bisschen jünger. Und ich bin tatsächlich mehr so 90er. Also ich hätte TKKG immer in die 90er gesetzt.
Ja, ich bin dieser komische Übergangsjahrgang. Ich bin von 83. Das heißt, technisch gesehen bin ich ein Kind der 80er Jahre, aber ganz viel Medienrezeption wiederum habe ich dann halt natürlich auch irgendwann in den 90ern gehabt. Da war ich dann halt so 7 rum. Und auf der anderen Seite, was mir immer wieder auffällt, ist, dass ganz viele Leute, das, was viele Leute als 80er verbuchen, geht eigentlich so bis Mitte der 90er mehr oder weniger rein, weil wir auch sehr viel dann auch einfach amerikanische Filme und sowas alles noch dann natürlich nachkonsumiert haben. Also ich bin zu jung, um, was weiß ich, Zurück in die Zukunft im Kino gesehen zu haben, aber ich habe den halt durchaus in einem sehr empfänglichen Alter gesehen und das hat das natürlich auch alles so ein bisschen vermengt. Aber ja, wir wollten in die 80er. Ich unke immer so ein bisschen, dass es unser historisches Rollenspiel ist, aber das meine ich durchaus halb ernst, weil wir wollen nicht in die historischen 80er zurück, aber so in diese spießigen Jugenddetektiv-80er. Wir haben auch gerade beim Grundregelwerk uns bemüht, immer mal wieder sprachlich so einzuflechten, weil gerade du hast ja jetzt, ich weiß nicht, wie das bei den neueren TKKG-Sachen überhaupt so ist, aber die hatten halt so eine Jugendsprache am Mann, so redet niemand.
Ja, das so, ist immer noch so.
So hat auch noch nie jemand geredet. Und wir haben halt, also ich habe alles gekauft, was ich an dubiosen Sprache der Jugendbüchern aus den 80ern bekommen habe, weil ich mir gedacht habe, das muss ja in etwa das Recherchematerial gewesen sein, was die auch hatten oder diese Vorstellung wiedergeben. Und wir haben das halt immer mal wieder versucht reinzuflechten. Und
ja, das ist dann so Pauker und Drahtesel und
genau,
das sind Begrifflichkeiten.
Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu weit runterrutscht, sonst ist man irgendwann, weiß ich, bei Stadtschule bei der Penne und dann ist man schon eher so bei hier den alten Paukerschreck-Filmen und so, aber aber genau, grundsätzlich sowas halt, also 80er Jahre, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf zurück, aber das Setting ist die Millionenstadt. Die Millionenstadt ist so ein bisschen das, was für die Simpsons Springfield ist. Das ist eine große, gewaltige Stadt, die wahrscheinlich irgendwie Mexiko-Stadt Konkurrenz machen würde, wenn man es aufzeichnen müsste, die ganz bewusst irgendwie formuliert irgendwie im Norden ans Meer grenzt und im Süden an die Alpen und die Idee ist halt einfach, da ist einfach alles, was man für seine Geschichten braucht. Und wenn man jetzt irgendwie für seine Geschichte einen Zoo braucht, ja, dann hat die Millionenstadt garantiert einen Zoo. Und wenn man irgendwie einen Vergnügungspark braucht, dann hat sie auch den. Und wenn man ein Kulturviertel braucht, dann hat sie auch das. Und gerade im Grundbuch ist es noch sehr generisch und ich gebe auch durchaus zu, die Setting-Beschreibung im Grundbuch ist mehr so eine Art Inspirationssteinbruch und weniger so ein Ding, wo man sich akribisch dran halten muss. Vieles davon sind auch irgendwie Anspielungen auf andere 80er-Jahre-Medien oder sowas in der Art. Mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen ausformuliert durchaus. Also wir haben einfach auch durch die Abenteuer, die wir veröffentlicht haben, wiederkehrende Elemente. Es gibt irgendwie den eher armen Stadtteil Bolzensausen und es gibt halt irgendwie den dubiosen, verdächtigen norddeutschen Stadtteil Hoddle oben am Meer und wir haben das auf jeden Fall immer wieder aufgegriffen. Wir haben tatsächlich in so einer, das jetzt nicht zu hoch hängen, das ist kein politisches Spiel, das vorweg, aber wir haben halt durchaus in dem Bewusstsein, dass vieles, was bei den alten Jugenddetektivgeschichten politisch aus meiner persönlichen Warte sehr fragwürdig vorsichtig, das konservative Lager einzuordnen ist, haben wir halt, also es gibt eine böse Partei, das ist die Alternative für alles, die AfA. Es ist, sagen wir, durchschaubar. Und es gibt in einem Abenteuer eine Bürgerprotestbewegung, die städtischen Patrioten zur Abwehr von Terrorismus und dem Erhalt der Nation, kurz Spaten. Und
ihr habt schon ein bisschen Spaß gehabt, oder? Als ihr das alles so entwickelt habt.
Ja, das Ding nimmt sich wie alles, was wir bei der Dorp machen, keinen Deut ernst. Also schon in dem Sinne, dass es ein Spiel ist, das man spielen kann und dass die Abenteuer Sinn ergeben sollen und all das. Aber ja, man soll darüber lachen können. Und ich denke, man muss auch darüber lachen können, weil die Vorlage einem eigentlich keine andere Wahl lässt, außer es mit Humor zu nehmen.
Exakt, ja.
Und ja, wie gesagt, das Ganze kommt halt aus ein bisschen aus dieser spießbürgerlichen Heile-Welt-Fantasie, die man da vorgesetzt bekommen hat. Und natürlich sind die Fälle, die Charaktere lösen, dann auch ähnlich, wie du es auch beschrieben hast, teilweise ein bisschen drastisch für das, was man in dem Alter vielleicht lösen sollte. Es ist ganz, ganz ulkig irgendwie. Der besagte Michael bei uns, der hat auch diverse Sachen davon immer mal lektoriert, aber der hat nicht so sehr die Jugenddetektiv-Vorerfahrungen gesammelt wie wir und kam halt mehrfach zu mir mit so, meinst du nicht, das ist ein bisschen krass, wo ich immer sagen musste, so nein, es gibt ja diese TKKG-Folge, wo sie gegen asiatische Drogenschmuggler vorgehen und sie am Ende Gabi Haschisch spritzen, das ist im Vergleich dazu ist alles, was wir machen, völlig okay.
Ja, also wie gesagt, mein Highlight ist diese Folge mit den atomar verstrahlten, fleischfressenden Riesenpflanzen. Mhm. Bei der zwei Mädchen entführt werden von dem irren Wissenschaftler, um dann quasi als Futter für diese Pflanzen zu dienen.
Oh je.
Oh je. Das ist schon so ein bisschen. Und das ist das Atomkraftwerk Fallout. Also es gibt nichts, was ihr euch ausdenken könnt, was nicht so bescheuert ist, dass es bei TKKG tatsächlich schon mal dabei war.
Ja, definitiv, ja.
Also gerade diese sprechenden Namen, also das haben sie sich, glaube ich, dann später irgendwann mal aufgehört, als es dann zu lächerlich wurde. Aber die hatten halt oft wirklich so Namen, also die dann ihren Eigenschaften oder ihrer Rolle in dieser Geschichte entsprechen sollten.
Ja, das ist, also ich kann das nicht so richtig in Worte fassen, aber es gibt so einen Stil für 1-6 Freunde, Charaktereigennamen, den ich immer versuche durchzuziehen und auch irgendwie unseren Gastautoren nahezulegen. So, es muss sich anfühlen wie ein alter, richtig deutschtümelnd deutscher Name und idealerweise gar kein Name sein. So, es muss irgendwie diesen einen Schritt daneben sein, dass es irgendwie so wie bei DSA aventurische Namen sehr deutsch klingen, aber häufig halt ausgedacht sind. So ist es halt bei den 1-6 Freunden auch angedacht. Und ich hoffe, dass das eine gewisse Stringenz hat, wenn man es liest. Aber das könnt ihr am Ende besser beurteilen als ich, weil das fällt in die Kategorie von dem, was die Leser beurteilen sollen, nicht die Macher, denke ich.
Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Setting, bevor wir auf die Regeln eingehen. Warum finden wir denn eigentlich alle so Jugenddetektive so cool? Also ich weiß noch, als ich zum Beispiel ein Kind war, da gab es ja mal Mickey Mouse, habe ich immer gelesen. Da gab es so Detektiv-Kurzgeschichten, also in Comicform, die fand ich schon super geil. Und da gab es immer Detektivspielzeug, was es ab und zu mal gab. Mhm. So kleine Lupen und irgendwelche Geheimfächer und Spionagekram und Taschenlampen mit rotem Licht. Das war ganz fancy damals. Und das ist zum Beispiel das Einzige aus dem Mickey Mouse-Spielzeug, was ich mir aufgehoben habe, weil es immer noch so herzerwärmend ist. Ich denke, ja, ich wollte früher auch mal einen Jugenddetektivclub gründen, irgendwie in der 4. Klasse oder so, weil ich das total cool fand. Warum finden es andere auch so cool wie ich?
Ist eine gute Frage. Ich würde sagen, zum einen ist es, also ja, ich glaube, das ist einfach was Kinder tendenziell einfach irgendwie auch ganz cool finden, weil es ist halt, es klingt irgendwie so ein bisschen greifbarer als irgendwie Cowboy und Indianer oder irgendwas in der Art oder sowas. Man könnte sich ja fast vorstellen, dass man das selber sein könnte. Das gilt natürlich auch für andere Geschichten, so gerade Jugendbücher mit entsprechend gleichaltrigen Figuren. Aber wenn ich jetzt irgendwie als Kind Harry Potter lese, kann ich mir zwar vielleicht vorstellen, wie cool das wäre, wenn ich auch zaubern könnte, aber ich kann halt nicht zaubern. Aber die Idee, dass ich mit meiner Plastiklupe mit der 1,5-fachen Vergrößerung und dem schlecht funktionierenden Magnetpulver zum Abnehmen von Fingerabdrücken quasi ja schon den ersten Schritt gemacht habe, um morgen auf jeden Fall irgendwie den weiß ich nicht, Taxidieb von Schleiden zu fassen. So, das ist ja schon irgendwie denkbarer. Und ich glaube, dass da durchaus ein gewisser Reiz drin ist, weil es halt auch so, ja, so nah einfach scheint. Und ich glaube, für Erwachsene kommt dann halt einfach ganz hart nochmal der Nostalgiefaktor rein. Nicht nur jetzt in Bezug auf die 80er Jahre, sondern halt auch einfach auf, sagen wir mal, eine etwas sorglosere Zeit, die man halt in seinem Leben irgendwo hatte. Weil, also, ich weiß, es gibt Leute, die keine schöne Kindheit hatten. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber so, sagen wir, normalerweise Kindheit ist ja schon nicht uncool gewesen. So, ne, Spielen und so. Wir sind ja schließlich auch nicht umsonst Rollenspieler geblieben, weil wir uns irgendwie, glaube ich, einen Teil davon einfach bewahrt haben.
Ja, und ich glaube, man darf auch grundsätzlich nicht vergessen, dass einfach so generell so Krimi- und Detektivgeschichten auch was ist, was Leute einfach interessiert und was einfach interessant ist und spannend. Also in der Belletristik zum Beispiel, ich glaube, mehr als 50% aller LeserInnen sagen, sie lesen Krimis oder Thriller, also bei den Erwachsenen. Mhm. Und bei den Kindern denke ich, also auch da haben ja sehr viele von diesen Jugendromanen, selbst wenn das jetzt nicht die klassischen Jugenddetektivbanden sind, irgendwie so ein bisschen so Detektivanteile mit dabei, dass die Jugendlichen irgendjemandem oder die Kids irgendjemandem hinterher spionieren oder irgendwelche Geheimnisse aufdecken oder so. Von daher, ich glaube, das hat einfach auch grundsätzlich, das ist was uns sehr nahe liegt, weil wir uns damit auch in der Belletristik und in der Literatur öfter mal beschäftigen. Ich habe gelesen, also ich habe die Folge gehört vom 3W6 Podcast, die haben auch über Krimi-Rollenspiele gesprochen, im Januar und im Februar, glaube ich. Und da fiel der Satz, Krimis sind Märchen für Erwachsene. Mhm. Und das fand ich gar nicht so verkehrt, weil es geht ja letzten Endes immer darum, das Böse in Anführungszeichen zu besiegen, die Ordnung wiederherzustellen. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das mit dem für Erwachsene tatsächlich jetzt einschränken, eingedenk dessen, was wir gerade gesagt haben, weil Krimis für Kinder offensichtlich ja auch irgendwie cool sein können. Aber ja, natürlich ist das Schöne an einem klassischen Krimi, jetzt mal so Nordic-Noir-Thriller-Sachen außen vor gelassen, aber das Schöne an einem klassischen Krimi ist, dass am Ende halt auch ein Täter verhaftet werden kann. Das heißt, es ist halt auch, es ist eine Geschichte mit einem Bösewicht und dieser Bösewicht kann halt auch gefasst werden. Und das ist natürlich auch durchaus mit einem, ich finde, mit einem gewissen Reiz behaftet, einfach weil es halt, da kommt man halt irgendwo in den Bereich von, sagen wir so, Comfort-Food-artiger Literatur, die man sich halt auch einfach dann, wo man einfach am Ende auch weiß, dass das Ganze irgendwie auf eine Art und Weise ausgehen mag, die einem dann auch ein gutes Gefühl mitgibt. Also auch jetzt, sagen wir mal, so was Klassisches wie Agatha Christie oder sowas fällt für mich auch in so eine Kategorie, die ganzen klassischen Whodunits.
The Cozy Crime.
Ja, genau. Und es ist ja auch durchaus so, also die Idee, dass jüngere Charaktere, jüngere Figuren sich daran machen, Verbrechen aufzuklären, ist ja durchaus auch etwas, was nicht nur jeweils in der gleichen Altersklasse irgendwie von Reiz ist. Wenn ich an sowas wie Veronica Mars denke, ich weiß nicht, inwiefern euch die Serie, ne, früh 2000er. Und das ist ja nur eine Serie gewesen, die sich klar auch an, also die Figur ist älter, als es unsere Jugenddetektive hier jetzt sind. Und die Serie richtet sich ja sicherlich auch an junge Leute in Veronicas Alter. Plus, Minus, also Charakteralter mehr als Schauspieleralter, weil das, glaube ich, auch eine von diesen Serien war, wo alle ein bisschen alt sind für die Highschool. Und dennoch halt genauso gut für Erwachsene funktioniert. Also ich finde, das ist halt auch heute, aus heutiger Sicht, immer noch eine gute Krimiserie. So. Und das ist vielleicht auch insgesamt noch so, es gibt ja auch Fantasy-Krimis und irgendwie Science-Fiction-Krimis und sowas. Das ist halt ein sehr, sehr flexibles Genre eigentlich oder eine sehr flexible Art von Geschichten, die man erzählen kann. Und insofern kann man da, glaube ich, auch viel drin lesen, ohne das Ganze irgendwann mal satt sein zu müssen.
Du hattest ja schon mal angeteasert, dass auch ein bisschen 80er-Jahre-Nostalgie quasi bei den 1W6 Freunden mit dabei ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen in unserer gemeinsamen Podcast-Folge über Tales from the Loop, dass die 80er gerade so was ganz Besonderes sind, quasi so der ganz heiße Scheiß. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wenn ich mit nochmal einer Generation weiterspreche, dass zum Beispiel die 70er Jahre so stark verklärt haben oder dass die ganz jungen Leute, wie ich das so beobachte, dass die jetzt so stark auf die 90er fixiert sind. Was macht die 80er Jahre so besonders? Oder ist das wirklich so eine gebeißte Sache, weil wir halt alle drei jetzt irgendwie noch in diesem Alter drin sind?
Naja, manche mehr, manche weniger.
Ich glaube aber tatsächlich, also eine, auf der einen Seite sind die 80er natürlich ästhetisch einfach super spannend, weil ich meine, was die Leute damals guten Gewissens angezogen haben, kannst du heute einfach niemandem mehr erklären. Also wer es halt nicht selbst erlebt hat oder sowas. Und das, auch das gilt mit Sicherheit für diverse Epochen, für die 60er und 70er ja durchaus auch. Aber die 80er hatten schon einen sehr, sehr eigenen Stil. Neon war sehr gefragt. Und so, das ist alles optisch immer noch sehr interessant und sehr ansprechend. Und das spielt da sicherlich rein. Was man aber auch einfach sich vor Augen halten muss, und das ist mir jetzt durchaus über die Arbeit an Tales from the Loop genauso wie bei den 1W6 Freunden immer wieder bewusst geworden, die 80er sind viel länger her, als wir meinen. Also ohne jetzt uns noch mal so massiv altersdatieren zu wollen, aber wir haben halt 2021, die 80er sind möglicherweise 41 Jahre her, je nachdem, wo man hinpeilt. Und ich finde das insofern ganz spannend, weil ich hatte das jetzt auch im Hinblick auf diese Folge nochmal nachgeguckt. Der erste Austin Powers Film, das ist keine Lobpreisung des Films, ich bin nicht so der große Fan davon, aber trotzdem, der erste Austin Powers Film ist 1997 erschienen. Es ist nicht genau gesagt, wo in den 60er Jahren der spielt, aber er nimmt recht viel Bezug auf den alten Casino Royale mit Peter Sellers, der ist von 67, also sagen wir mal 30 Jahre. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, an dem der erste Austin Powers erschienen ist, waren die 60er ungefähr so lange zurück, wie es die 80er waren, als die erste Staffel Stranger Things angelaufen ist. Und ich glaube, Leute haben eine ganz komische Vorstellung davon, wie lange die, also dass die, also zumindest aus meiner persönlichen Sicht kann ich das auch immer wieder sagen, wenn ich an vor 20 Jahren denke, denke ich nicht an, weiß ich nicht, Malcolm in the Middle, sondern dann denke ich halt an 80er Jahre kam, aber es ist halt schon viel länger her. Und insofern, lange Rede, kurzer Sinn, wir befinden uns mit den 80ern eigentlich momentan relativ im Takt, weil man sagt ja, kulturelle Zyklen und so, dass Dinge irgendwie so nach 30 bis 40 Jahren wieder hochkommen, bei Mode und bei Frisuren und so. Und insofern sind die 80er eigentlich im Prinzip auch momentan einfach dran. Und wir werden sehen, wie viel an der Theorie stimmt, ob wir in 5 bis 10 Jahren uns tief im 90er-Jahre-Revival befinden oder nicht. Aber ich.
Das will aber doch niemand.
Nein, das will niemand.
Ja, ich glaube, das haben über die 80er aber auch genug Leute gesagt. Also.
Ja. Dann kommen wir vielleicht mal wieder zurück zum 1W6-Freunde-Detektiv-Rollenspiel. Und zwar, wie sind denn eigentlich die Regeln? Wie setzt du denn oder wie setzt ihr als Kreativteam diese Jugenddetektivarbeit in Regeln um?
Also grundsätzlich so simpel wie möglich. Das war uns ein Anliegen, weil wir ein Spiel machen wollten. Wir sind nicht mit der Erwartung an das Spiel rangegangen, dass wir jetzt ein Rollenspiel machen, von dem, wo Leute dann irgendwie langjährige Kampagne mitspielen. Irgendwie so 7 gezeichnete gerade fertig, Dragonlance haben wir schon, ach komm, lass mal 1W6 Freunde machen. So, das erscheint mir unwahrscheinlich. Und deshalb wollten wir ein Spiel haben, was du mehr oder weniger auf dem Bierdeckel erklären kannst, wo du halt dann auch einfach beispielsweise auf einer Convention einfach mal sagen kannst, ach komm, wir haben irgendwie 3 Stunden, bis der nächste von uns eine Runde hat, komm, lass doch irgendwie ein Abenteuer 1W6 Freunde machen. Die Charaktere haben 4 Attribute. Und diese Attribute haben einen Zahlenwert, der so durchschnittlich bei 3 bis 4 liegt, aber auch ein bisschen nach oben und unten davon ausweichen kann. Und dann würfelst du ein W6 und dann addierst du beides zueinander und guckst, ob du bei 6 oder höher ausgekommen bist. Und dann hast du es entweder geschafft oder nicht. So. Das heißt, ganz grundsätzlich, wenn du davon ausgehst, dass ein 6-seitiger Würfel im Mittel ein Ergebnis von 3,5 produziert und dass das durchschnittliche Attribut bei 3 bis 4 liegt, dann bedeutet das, dass du mit einem durchschnittlichen Attribut eine 50-50 Chance hast, eine Probe zu schaffen. Das war quasi so die statistische Baseline, auf die wir aufgebaut haben. Und ansonsten geht das Spiel eigentlich auch vor allen Dingen davon aus, dass ganz viele Sachen gar keine Proben erfordern. Wir haben ganz explizit bei diesem Detektivrollenspiel darauf verzichtet, sowas wie Wahrnehmung oder Durchsuchen oder Bibliotheksrecherche oder irgendwie sowas halt mit reinzunehmen, weil wir der Meinung waren, es ist eigentlich langweilig, wenn du einen Detektivhinweis nicht findest. Das Coole an einem Detektivfall ist ja, das Ganze mit Deduktion zu lösen. Und es ist halt einfach doof, wenn du durch Würfelpech die wichtigen Hinweise nicht kriegst. Und ja, so kam das grundsätzlich zustande. Es gibt keine Lebenspunkte, man kann nicht sterben oder irgendwas in der Art. Das war uns auch wichtig, weil uns die Idee nicht gefiel, ein Spiel zu machen, wo irgendwie, weiß ich nicht, die Kinder von dem Räuber abgemessert werden. Das war irgendwie nicht, was wir machen wollten. Und dementsprechend kann es höchstens sein, dass man irgendwie halt dann, sagen wir, szenisch außer Gefecht gesetzt wird. Es gibt in dem Sinne auch keine Kampfregeln. Sollte es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen, und wir haben das ja schon gestreift, wer so ein Tim oder früher ja noch Tarzan-Charakter spielt, der kann halt möglicherweise, da ist das vielleicht durchaus denkbar, aber dann wird halt einmal gewürfelt. Das Ganze ist Player-Facing, das heißt nur die Spieler würfeln. Und wenn die Probe geschafft ist, dann wurde der Räuber halt überwältigt. Und wenn die Probe nicht geschafft wurde, dann wurde halt der Jugenddetektiv überwältigt. Und gut.
Und weil das ja so ein Jugenddetektivspiel ist, ist es dann auch ein Spiel, was sich unabhängig vom Nostalgiefaktor auch gezielt an Jugendliche richtet, so vom Schwierigkeitsgrad her? Oder ist es wirklich quasi für die alten Männer und Frauen, die quasi ihre Kindheit wieder nacherleben wollen?
Das ist eine interessante Frage, so aus der, wie viel Kontrolle hat eigentlich der Macher über sein Werk Sicht. Aus unserer Sicht war das Spiel eigentlich ein Spiel für die alten Leute, so wie wir. Einfach ein Spiel, das sich auch mit seinen 80er-Jahre-Setting und mit seiner bemüht schrecklichen Jugendsprache und allem darauf ausgerichtet hat, Leute so ein bisschen da auch ironisch abzuholen, wo sie halt ihre wohligen Erinnerungen an Jugenddetektive haben. Was uns aber aufgefallen ist, ist, dass der Rest der Welt das gar nicht so sieht. Und wir werden gerade, also auf Conventions, so es die denn gab, oder halt entsprechend auch sonst per E-Mail, Kontakt auf der Website oder sowas, wir kriegen immer wieder Nachrichten von Leuten, gerade von Eltern mit Rollen, also Rollenspielen der Eltern mit Kindern, die auf der Suche sind nach irgendwas, was sie mit ihren Kindern mal spielen können, um mit den Kindern das Hobby zu beginnen, ohne irgendwie gleich mit dem Schwert gegen die Goblins zu ziehen. Und da kommt halt immer wieder die Frage, ob das nicht interessant wäre. Das Spiel richtet sich nicht primär an junge Spieler. Es ist natürlich von der Regelkomplexität her durchaus dafür geeignet. Also ich sag mal, meine Standardansage ist immer, wer alt genug ist, um diese Geschichten zu verstehen, wenn er sie auf Hörkassette hört, der wird auch alt genug sein, um die Regeln zu verstehen, die man für das Spiel braucht. Aber das war nicht so unser primäres Anliegen.
Was mich noch ganz stark interessiert, das ist ja dann schon so ein bisschen, dass du, wenn du das spielst, an dein Happy Place zurückgehst. Du hast ja gesagt, auch dass dieser Nostalgiefaktor in der Jugend oder in Kindheit, das war schon eine schönere Zeit als vielleicht jetzt das Erwachsenenleben. Und du hast ja zum Beispiel dafür mit Ihr Name ist Mensch ein dezidiert hochpolitisches Abenteuer geschrieben, was sehr schwierige Themen auch aufgreift. Das können ja bestimmt manche so begreifen als
Es gibt ja immer so diese Tendenz irgendwie, mein Hobby hat nichts mit Politik zu tun. Das liest du auch manchmal irgendwie in Facebook-Gruppen oder so. Und da gehst du ja komplett kontra, auch gerade mit der sehr bewegenden Einleitung, die du zum Beispiel in diesem Abenteuer geschrieben hast. Gab es da vielleicht irgendwie mal auch ein Feedback, dass die SpielerInnen gesagt haben, wir wollen jetzt nicht irgendwie so schwere Themen haben in unserem Happy Place?
Ganz viele Dinge, die du gerade gesagt hast, die ich aufgreifen möchte. Zum einen sollte ich das eben so gesagt haben. Ich würde nicht sagen, dass die Kindheit ein schönerer Zeitraum war. Mein Gedanke ist eher so im Sinne eines unkomplizierteren Zeitraums. So, wenn halt das größte Drama in deinem Leben die Frage ist, ob du morgen genug Zeit hast, mit Lego zu spielen, ist es irgendwie schon anders, als wenn du irgendwann da sitzt und eine Steuererklärung machst. So, das heißt nicht unbedingt, dass ich das Erwachsenensein nicht auch schön fände. Das ist ja eine Sache. Aber zu der eigentlichen Frage. Ihr Name ist Mensch ist natürlich ein besonderes Abenteuer, das so ein bisschen rausfällt. Vielleicht, um für die Hörer das kurz ein bisschen zusammenzuräumen. Wir hatten uns, wie lange ist das jetzt auch schon her? 3 Jahre bestimmt. Hatten uns gefragt, ob man nicht irgendwie wie die Reichweite von der Dorp und von dem Spiel nicht auch nutzen können, um ein bisschen was Gutes zu tun. Und ich hatte eben schon gesagt, alles, was wir machen, ist kostenlos. Das gilt auch für Ihr Name ist Mensch. Aber Ihr Name ist Mensch ist als einziger unserer PDF-Downloads auf Drive-Thru erschienen, als Pay What You Want. Und unsere klare Ansage ist, dass wir alles, was wir mit dem Ding einnehmen, am Jahresende spenden an einen wohltätigen Zweck, den wir unsere Leser und Hörer entscheiden lassen aus einer Auswahl. Es gibt mittlerweile eine gedruckte Version, für die gilt das Gleiche. Da ist es allerdings der Gewinn, den wir spenden, nicht der Umsatz, weil Druck kostet halt Geld. So. Und die Thematik des Abenteuers ist halt eine Flüchtlingsthematik. Und wie du schon sagtest, ich habe das ja auch im Vorwort geschrieben, ich persönlich habe keinen Flüchtlingshintergrund, aber ich habe damals rund um Balkankriege durch, das sind halt Flüchtlingskinder bei uns hier in der Ecke gelandet und ich habe da so ein paar Sachen gesehen, die halt durchaus, die mich nicht verlassen haben, obwohl ich dann teilweise noch in der Grundschule war. Und meine Familie hat natürlich insofern einen Flüchtlingshintergrund, dass der Name Michalski verrät, dass wir jetzt vielleicht nicht so die ureiflerische Familie immer gewesen sind. So, haben wir jemals irgendwie Feedback in die Richtung bekommen? Nee, eigentlich nicht tatsächlich. Also wir haben Zuspruch bekommen. Auch beispielsweise Jakob, unser toller Coverzeichner, der normalerweise halt von uns auch Geld kriegt für die Cover, die er zeichnet, hat sich damals halt dann auch, als er gehört hat, dass wir das Ding machen, wir hatten da gar nicht mehr kalkuliert, hat sich halt gemeldet und gesagt, hier, wenn wir wollten, würde er uns da auch noch ein Cover kostenlos beisteuern, einfach weil er die Aktion auch so gut fand. Und in dem Sinne haben wir viel Zuspruch bekommen und auch immer mal wieder so eine vereinzelte Mail. Aber nee, wir haben keine Kritik in die Richtung bekommen.
Trotzdem ist Ihr Name ist Mensch ja so ein kleiner Sonderfall. Magst du vielleicht mal bei den anderen Produkten, die es gibt, gerade bei den anderen Abenteuern, mal kurz so sagen, was so die Bandbreite ist, was es vielleicht für Abenteuer gibt und was da so drin steht?
Ja, also das Grundregelwerk enthält 2 Abenteuer. Das eine ist ein sehr bodenständiger Fall, die Diebe im Gymnasium. Das ist so straight, wie es wird. Aber das ist genau dafür gedacht, dass es halt auch für Leute, die vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung mit Detektivrollenspiel haben oder sowas, ein relativ sanfter Einstieg ist. Dann ist da ein Abenteuer mit starkem Wolpertinger-Bezug im Grundbuch drin. Das ist von meinem guten Kumpel Matthias geschrieben. Das ist ein wirres Gerät, das definitiv, sag ich mal, eher für Leute gedacht ist, die so ein bisschen Herausforderungen suchen oder so. Und darüber hinaus sind wir halt da immer noch dabei, Abenteuerbände zu veröffentlichen. Der erste davon, der schon raus ist, ist Geistergauner und Halunken. Geistergauner und Halunken hat zwar dieses im Titel durchklingende Spukthema so ein bisschen drin, aber auch nicht in allen Abenteuern. Aber es gibt beispielsweise ein Abenteuer mit Geisterpiraten. Das ist so ein bisschen an eine Geisterzug-Geschichte der 5 Freunde angelegt, aber halt auch dann letztendlich was Eigenes. Und das, sagen wir mal, Extremste, was so in diese Richtung geht in dem Band, ist ein Abenteuer, das uns von dem Jiba ist sein Online-Nick, meine ich, dem Christoph Lauer, zur Verfügung gestellt worden. Und das ist sehr Scooby-Doo tatsächlich. Also so bis hin zu der Tatsache, dass da hinten auch noch eine Beispiel-Charaktergruppe drin ist, die sehr, sehr offensichtlich Scooby-Doo ist. Und andere Abenteuer da drin sind halt wiederum eher klassische Detektivgeschichten. So, ist es etwas gestohlen worden? Warum ist es gestohlen worden? Ging es nur um den Wert? Nein, es hat ein hintergründiges Geheimnis. Und wenn wir das lösen, finden wir raus, wer der Täter ist. So in dem Sinne. das, was wir hoffentlich endlich dieses Jahr veröffentlichen werden, ist Allzeit bereit, ein Abenteuerband, an dem wir uns seit Jahren die Zähne ausbeißen, der als Idee hat, einen Jahreslauf abzudecken. Wir haben ja auch diese ganze Schulthematik da natürlich drin und der beginnt am Ende der Sommerferien, wenn die Schule wieder anfängt, und endet in einem Ferienlager während der nächsten Sommerferien und geht halt einmal durch die Jahreszeiten durch und hat dann insgesamt eher klassische Detektivfälle drin, aber halt, wie gesagt, gerade durch diese Jahreszeitenthematik. Es gibt einen gestohlenen Deko-Weihnachtsmann, das ist ein Abenteuer von mir. Und es gibt ein Abenteuer, das sich mit dem ganzen Frühlings- und Frühlingsgefühle-Thema befasst. Das ist ein Beitrag vom Ralf Sandfuchs, den er uns zur Verfügung gestellt hat. Und wie gesagt, am Ende dieses große Ferienlager-Finale. Und wenn wir das Ding dann irgendwann mal zur Türe raus haben, wann auch immer das sein wird, hoffentlich, wie gesagt, dieses Jahr haben wir noch frisch, fromm, fröhlich, frei in Arbeit. Das wird tatsächlich ein sehr, sehr allgemeiner Abenteuerband, einfach mit Szenarien quer durch alle möglichen Richtungen. Aber da reden wir dann von nächstes Jahr. Da möchte ich mich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, außer dass der Dominik Ladek für uns auf jeden Fall ein Abenteuer geschrieben hat und ich an dieser Stelle einfach mal öffentlich wirksam sagen kann: Danke, Dominik, es tut mir super leid, dass das alles so ewig bei uns dauert, aber das ist halt ein Feierabend- und Wochenendprojekt alles. Deshalb, so ist es nun mal. Aber das ist so der grobe Rundumschlag. Und ja, wie gesagt, dann natürlich Ihr Name ist Mensch als etwas aus dem Rahmen fallendes, etwas politischeres Abenteuer.
Und wie spiele ich denn so ein Abenteuer? Also die Figuren können nicht sterben. Mhm. Gibt es jetzt noch andere Besonderheiten zum Beispiel?
Es kommt natürlich viel durch die Rolle der Kinder. Jugenddetektive, da kommen wir wieder auf die TKKG-Hörerfahrung zurück, Jugenddetektive bewegen sich hier in einem etwas seltsamen Spektrum, weil sie im Prinzip Fälle bearbeiten, die ein bisschen zu drastisch sind für ihr Alter oder auch sehr zu drastisch sind für ihr Alter und das mit einer gewissen Toleranz seitens der Erwachsenen erfolgt. Also die normale Reaktion wäre ja zu merken, oho, mein Sohn forscht irgendwelchen Drogenschmugglern hinterher, dann sperre ich den jetzt mal in sein Zimmer, bis die gefasst sind, bevor der was Dummes tut. Das ist ja in dem ganzen Jugenddetektiv-Kosmos gar nicht so der Fall. Eltern sind ja tatsächlich auch eher so ein nachrangiges Thema. Aber man kann das natürlich trotzdem nutzen, um die Fälle in allen Varianten interessant zu machen, wo es sich gerade anbietet. Wird der reiche Juwelier im Nobelviertel diesen Halbstarken wirklich offenbaren, dass bei ihm eingebrochen worden ist? Oder muss man da vielleicht irgendwie mit ein bisschen mehr Finesse rangehen? Und irgendwie, wenn es dann doch mal irgendwie ein zwielichtiges Viertel ist, oder vielleicht gibt es einen wichtigen Hinweis in einer Kneipe. Aber dadurch, dass die Jugenddetektive so jung sind, ich meine, gut, es sind die 80er Jahre und wahrscheinlich kräht keiner danach, wenn sie in die Kneipe gehen. Aber grundsätzlich ist das vielleicht auch ein Hindernis, das überwunden werden muss. Und ganz banal sowas wie, wird langsam dunkel, ich muss nach Hause, sonst schimpfen meine Eltern. Das schafft natürlich immer so eine gewisse eigene Dynamik, die da noch mit reingeht. Und wir haben das auch regelmechanisch in verschiedenen Aspekten so ein bisschen abgedeckt. Also zum einen gibt es Bandenpunkte. Das ist einfach ein Neuwürfelmechanismus mehr oder weniger oder ein Ausgleichsmechanismus, wenn Proben nicht gelungen sind. Aber die Bandenpunkte sind als Ressource bewusst so angelegt, dass es ein Pool ist, auf den alle Spieler zugreifen können, weil das etwas ist, was die Gruppe verbindet und gemeinsam hat. Und dementsprechend hoffen wir, dass das vielleicht auch so ein bisschen noch so ein den Wir-Gedanken transportiert. Und neu jetzt in der dritten Edition ist der gute Ruf, den Charaktere erlangen können, der halt genau hilft, um bei Erwachsenen auch so ein bisschen zu kontern. Weil vielleicht haben sie sich irgendwann diese Jugenddetektive, die den Fall gelöst haben, Ruf erarbeitet. Und da kommt dann auch wieder so ein bisschen dieses hoffentlich ironisch verstandene Spießbürger-Ideal mit rein, weil das sind offensichtlich brave Kinder, denen kann man auch mal entsprechend ein bisschen entgegenkommen oder so. Und ja, so ungefähr würde ich sagen.
Wir haben ja jetzt eingangs schon, also du hast es jetzt auch gerade wieder angesprochen, ja, drüber gesprochen, dass diese ganzen alten TKKG-Sachen so einige problematische Aspekte beinhalten. Ihr seid da ja auch in dem Regelwerk ein bisschen drauf eingegangen, also auch recht konkret. Magst du da vielleicht noch mal kurz erzählen, wie ihr euch der Sache genähert habt oder was ihr euch da vorgestellt habt? Wie du sagst, man kann ja immer nur Anregungen geben, man kann ja den Leuten nicht vorschreiben, wie sie spielen, aber was war so euer Gedanke dabei?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, bei der ersten Edition war da überhaupt kein Gedanke. Natürlich fanden wir das schon irgendwie alles irgendwie befremdlich genug, um es lustig zu finden, aber da muss ich halt auch einfach noch mal drauf zeigen, das war halt Mitte der 2000er. Da war viel Bewusstsein auch einfach noch nicht so gegeben wie heute. Und je mehr wir uns mit dem Spiel beschäftigt haben und je mehr wir uns mit dem Genre und seinen alten Inkarnationen beschäftigt haben. Und auch natürlich, je mehr wir das Feedback bekommen haben, dass Eltern das mit ihren Kindern spielen wollen, desto mehr haben wir dann natürlich drüber reflektiert. Weil gerade so die grässlichsten Stereotypen wären jetzt das Letzte, von dem ich mir wünschen würde, dass Eltern das in Richtung ihrer Kinder reproduzieren. Auf der anderen Seite ist aber zumindest meine persönliche Erfahrung, dass, wichtig, solange halt Consent herrscht, solange alle am Tisch wissen, worauf, wo sie Grenzen ziehen, kann es halt auch durchaus eine gute Reflexionsfläche einfach bieten, um sich selber mal vor Augen zu halten, was eigentlich nicht okay ist. So, es ist halt in dem Sinne ein Safe Space, dass man mit diesen ganzen Klischees der Zeit konfrontiert wird, ohne in einer realweltlichen Situation mit den Klischees konfrontiert zu werden. Es ist aber trotzdem, gerade wenn man die Sachen schreibt oder überarbeitet, ist es ein, wie ich persönlich mittlerweile finde, unfassbar schwerer Drahtseilakt, es halt zu schaffen, auf der einen Seite mit diesen Klischees durchaus zu spielen, aber es ist natürlich durchaus ja auch heute hoffentlich immer mehr Leuten bewusst, dass die Reproduktion von Klischees nicht unproblematisch ist. Und deshalb haben wir uns halt gerade jetzt bei der aktuellen Auflage dazu entschieden, diesen, mal eine vor allen Dingen eine deutliche Disclaimer-Seite reinzupacken, wo wir halt ganz klar sagen, zum einen, die Klischees, die teilweise in diesen Abenteuern vorkommen, sind nicht das, was wir persönlich als unsere Werte empfinden, sondern das ist letztendlich etwas, was diesem Genre zu eigen ist. Und das große Mantra, was wir auch im Dropcast immer und immer und immer und immer wieder sagen, ist, redet miteinander. Findet eine gemeinsame Basis, bevor ihr anfangt, dieses Spiel zu spielen. Macht euch klar, was ihr machen wollt. Wenn ihr in dem ganzen Bereich überhaupt nichts machen wollt, wenn ihr einfach nur Kinder spielen wollt, die Krimis lösen, go for it. Auch dafür ist es, denke ich, genauso geeignet wie für eine bewusste, ironisierte Adaption von dem, was damals halt in den 80er und 90er Jahren auf Magnetband gebrannt wurde. Gepresst, gebrannt, magnetisiert wurde. Was man immer auch macht, um Magnetbänder zu bespielen. Das auf jeden Fall.
Ich hatte noch mehr überlegt, also wir haben ja jetzt über eine Möglichkeit von Krimi- bzw. Detektivspielen gesprochen, also eben speziell, wie du jetzt gesagt hast, ne, mit diesem Fokus auf Jugenddetektive. Ich habe festgestellt, als ich so ein bisschen reflektiert habe, meine eigene Rollenspielerfahrung und meine eigene Rollenspielvergangenheit, dass ich ausgesprochen viele Szenarien und Abenteuer bisher gespielt habe, die irgendwie Kriminalfälle involvieren oder wo es um das Lösen von Kriminalfällen geht. Nur waren die überwiegend nicht in Settings oder in Rollenspiele eingebettet, die per se Krimi-Rollenspiele sind. Also ich glaube, ich habe die meisten Krimis bisher gespielt in DSA, in Shadowrun und in Cthulhu. Mhm. Und es gibt aber relativ wenig Rollenspiele, die sich spezifisch jetzt mit Krimi- oder Detektivspiel auseinandersetzen. Ich meine, es gibt noch Private Eye, aber darüber hinaus wäre mir jetzt gar nicht unbedingt noch was eingefallen, was sich jetzt so ganz spezifisch mit Krimi- oder Detektivspiel auseinandersetzt. Hast du eine Idee, woran das liegt? Ist es den Leuten vielleicht doch zu wenig, wenn man nicht diesen Zusatzeffekt hat, wie jetzt zum Beispiel bei den W6-Freunden diese 80er-Jahre-Nostalgie oder eben bei Private Eye dieses Sherlock-Holmes-Setting?
Also zum einen würde ich den ganzen Gumshoe-Regelwerk-Kram noch ins Rennen werfen. Das ist unter anderem das, was hinter Trail of Cthulhu in Abgrenzung zu Call of Cthulhu läuft, dass zumindest einen sehr starken Detektivfokus legt. Auch die haben im Prinzip kein Spiel raus, was einfach ein reines Detektivding ist. Aber das ist zumindest auch ein Regelwerk, was einfach die Investigation, um mal dieses dängliche Unwort zu verwenden, aber dass die Investigation einfach zu so einem zentralen Aspekt auch in seiner ganzen Regel-Design-Entscheidung macht. Und es gibt mit Bubble Gumshoe auch tatsächlich einen Ableger davon, wo man eben junge Ermittler spielt. Also das sei erwähnt. Mhm. Ich glaube, was Detektivabenteuer potenziell schwer machen kann, ist, dass es gar nicht mal so einfach ist, Detektivfälle zu lösen. Ich habe beispielsweise auch gerade bei Private Eye, wir hatten bis Corona hatten wir eine Private Eye-Runde auch. Also nicht dieselben Leute komplett, die 1v6 Freunde machen, aber Freunde von mir und ich halt. Und die offiziellen Abenteuer sind halt teilweise auch durchaus gar nicht so trivial zu lösen, weil du am Ende halt entweder ein Regelwerk brauchst, das dir hilft, die richtigen Schlüsse zu ziehen, was ich persönlich aber eigentlich gar nicht so interessant finde. Oder aber du musst halt selber in der Lage sein, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und du kannst bei Detektivabenteuern halt auch echt ganz gewaltig auf dem Schlauch stehen, wenn du es nicht im Design schon clever angegangen bist. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus noch so ein Aspekt ist, der es halt attraktiv macht, mal in einem Rollenspiel eine Detektivgeschichte zu machen, aber der es womöglich gar nicht so einfach macht, ein Rollenspiel komplett nur auf diese Säule zu stellen.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also das war auch noch so eine Sache, die ich mir überlegt hatte, dass es ja da auch unterschiedliche, wie du sagst, Designentscheidungen gibt. Ja, also löse ich so einen Fall über Würfelwürfe zum Beispiel, also wenn wir DSA nehmen, ja, da würfelt man dann auf, keine Ahnung, die entsprechenden Fertigkeiten, um damit dann zu verstehen, dass die Leiche irgendwie bestimmte Absonderlichkeiten aufweist, die einem vielleicht so nicht aufgefallen wären. Oder erwartet man, dass die SpielerInnen von sich aus irgendwie hingehen und sich damit beschäftigen? Oder stellt man Material zur Verfügung, damit die Leute sich damit beschäftigen können? Wir haben vorhin, also Philipp hat vorhin so ein Detektivspiel vorgestellt, wo man eben auch einen Fall löst, ohne jetzt Rollenspiel zu sein, wo es eben auch darum geht, man hat ganz viel Material und muss da irgendwie daraus Schlüsse ziehen und ableiten. Bist du mehr so der Fan, der sagt, es ist sinnvoll, da Mechanismen zu haben, damit die Leute nicht auf dem Schlauch stehen? Oder bist du auch mehr so der Typ, der sagt, gib mir ganz viele Prompts und Material und ich bastel mir das selber zusammen?
Ich finde, verschiedene Aspekte sind wichtig. Ich hatte das eben schon mal so nebenbei gesagt, aber ich finde halt, also ich persönlich finde auf jeden Fall wichtig, dass sich Hinweise nicht potenziell hinter gescheiterten Würfelwürfen verstecken müssen. Also das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich notorisch schlecht würfel. Also ich weiß, statistisch gesehen ist das alles ausgeglichen, aber gefühlt schaffe ich halt nie eine relevante Probe. Und allein deshalb schon ist es halt manchmal gefühlt frustrierend. Und das muss man nicht so plump lösen, wie wir es bei den 1W6 Freunden jetzt gemacht haben, dass man Hinweise einfach findet. Und gut, das eben erwähnte Trail of Cthulhu beziehungsweise Gumshoe ermöglicht es dir beispielsweise, Punkte aus einem Punktekontingent auszugeben, um bestimmte Hinweise halt zu kriegen. Das ist natürlich auch eine elegante Lösung, die den Zufallsfaktor rausnimmt. Und das ist halt so eine Herangehensweise. Ich bin persönlich gar nicht so ein großer Fan von Dinge komplett durch Würfeln lösen. Das gilt zum Beispiel auch für Rätsel im Rollenspiel. Das ist so ein Schisma, was wir im Dopcast manchmal thematisieren, weil Michael halt eine sehr harte Trennung zwischen den Fähigkeiten des Charakters und den Fähigkeiten des Spielers bevorzugt und es halt doof findet, wenn sein kluger Charakter ein Rätsel nicht löst, weil er nicht draufkommt oder so. Ich will halt selber rätseln und ich möchte halt auch bei einem Krimi-Fall selber nachher die Hinweise zusammenstellen. Ich denke, für mich persönlich liegt da eher, ja, ich will nicht sagen die Verantwortung, das klingt zu drastisch, aber liegt die Aufgabe da auch ein bisschen bei der Spielleitung, dass man halt entsprechend guckt, dass die Spieler in der Lage sind, den Fall zu lösen. Bei neueren 1W6 Freunde-Sachen, die ich geschrieben habe, versuche ich das immer so zu lösen, dass am Ende von Abschnitten mehr oder weniger nochmal zusammengefasst wird, mit welchen Informationen die Spieler aus einem Kapitelabschnitt rausgehen müssen und wo es danach weitergeht. Und dann hat man, finde ich persönlich, als wenn man das Ganze leitet, hat man so ein bisschen so eine Handreiche und weiß, okay, wichtig ist, dass sie am Ende rausfinden, dass das Zigarettenbriefchen von Annegrets Tanke ist. Und wenn sie jetzt vielleicht nicht von selber auf den Trichter kommen, habe ich vielleicht noch andere Möglichkeiten, ihnen Hinweise zu streuen, nicht die Lösung vorzusagen, aber ihnen Hinweise zu streuen, die zu Annegrets Tanke hinführen und das Ganze so ein bisschen zu lenken. Wie gesagt, nicht den Spielern das Ergebnis vorkauen, das will ja auch keiner, aber dass sie halt das Gefühl haben, die ganze Sache selber lösen zu können, aber dabei nicht komplett auf sich alleine gestellt sind, weil nichts ist frustrierender als drei Leute, die am Tisch sitzen und keiner weiß, wie es weitergeht. So.
Das stimmt, das ist auch für die Spielleitung dann im Zweifelsfall unangenehm, wenn sie das Gefühl hat, sie hat da irgendwie den Leuten nicht die nötigen Möglichkeiten an die Hand gegeben, dass sie irgendwie weiterkommen. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Mhm.
Geht natürlich in beide Richtungen. Also ich habe es auch schon durchaus erlebt, dass ich in Runden gesessen habe, wo dann die Spielleitung sicherlich aus einem guten Fleck herauskommt, beschlossen hat, noch ein paar Hinweise reinzuwerfen und die Spieler sich dann dachten so, ja, okay, da wären wir auch noch selber hingekommen, aber danke. So, es erfordert ein bisschen Empathie. Also dafür, dass Krimis ja eigentlich eine sehr, in Anführungsstrichen, logisch zu lösende Sache sein sollten, ist, glaube ich, das Leiten eines Krimi-Abenteuers durchaus ein bisschen was, wo man wie es beim Rollenspiel sein sollte, wo man miteinander spielen muss und nicht gegeneinander.
Wie ist das, wenn du jetzt so ein Szenario vorbereitest oder so ein Abenteuer vorbereitest, planst für jetzt ein W6 Freunde? Wie viel, also steckt da nach deinem Empfinden mehr Arbeit drin als jetzt in so einem klassischen Fantasy-Abenteuer, weil man stärker irgendwie noch diesen Sandboxing-Aspekt mit dabei hat, weil man mehr verschiedene Aspekte berücksichtigen soll? Oder gehst du da trotzdem eher auch linear vor und baust dann noch ein bisschen, ja, unterfütterst das Ganze dann noch ein bisschen?
Meine Abenteuerentwürfe sehen eigentlich fast immer so ein bisschen aus wie so Flowcharts. Und das ist eigentlich recht genreunabhängig, weil ich eigentlich auch versuchen möchte, also ich möchte Spielern eigentlich immer Freiheit geben am Tisch. Und ich möchte gleichzeitig so ein bisschen die Kontrollmöglichkeit haben zu gucken, dass ich sie sanft in die richtige Richtung schubsen kann. Ich meine, wenn die Spieler auf Teufel komm raus, irgendwie, es geht irgendwie um einen Diebstahl auf dem Sportplatz und die Jugenddetektive wollen heute aber ins Freibad, dann ist man halt irgendwann an einem destruktiven Punkt angekommen, wo man halt auch sagen muss, okay Leute, dann machen wir jetzt halt Freibad so. Aber grundsätzlich, dass man halt einfach so ein paar Hilfsmechanismen hat, irgendwie, die dann nicht einfach nur auf Harry, den Hinweis Heinzel, hinauslaufen, der aus dem Busch springt und sagt, ihr solltet doch mal mit dem reden, aber dass man halt einfach nochmal so ein paar Hinweise geben kann. Und ansonsten macht das für mich tatsächlich gar nicht so sehr den großen Unterschied. Du hast halt Ereignisse und du hast halt Richtungen, in die es von da aus weitergehen kann. Der vielleicht größte Unterschied bei einem sandboxigen Abenteuer ist, dass es theoretisch im Kreis zwischen diesen Ereignissen herlaufen kann, ohne dass man direkt quasi in den nächsten zentralen Schritt übergeht. Aber ich finde, eigentlich darf man das auch nicht überbewerten. Also ich halte es jetzt nicht für ein Ding der Unmöglichkeiten, einen Krimi-Plot zu entwerfen, der am Rollenspieltisch gespielt werden kann. Wir haben im Grundregelwerk übrigens auch eine Zufallstabelle drin für Leute, die ihre Improvisationsfähigkeit testen wollen oder aber im Vorfeld noch ein paar Ideen brauchen. Das sind irgendwie diverse B6-Würfe und man kann dann halt das Verbrechen auswürfeln und die Art des Täters und so weiter und so fort. Und wer Cluedo mal gespielt hat, freut sich vielleicht auch über die Tabelle zum Auswürfeln. Der mocht Werkzeuge.
Oberst von Gato in der Bibliothek mit der Wattzange.
Ja, so in etwa. Also es hat halt, also in dem Fall für die Morddinger sind es halt tatsächlich nur die klassischen 6 Mordwerkzeuge bei Cluedo, also es sind halt 6 und das passt halt für die W6-Tabelle einfach so perfekt. Und es sind nicht alles Morde, man kann auch andere Verbrechen auswürfeln und man kann sich da halt so ein bisschen durcharbeiten. Und ich hab's auf Konz schon durchaus gemacht, dass ich mich halt hingesetzt habe. Ich habe jetzt ein paar Mal gewürfelt und dann haben wir das gespielt. Das ist aber tatsächlich auch schon dann fordernd und führt vielleicht auch nicht zu dem schönsten Erzählergebnis. Aber ich habe es halt auch schon am Abend vorher genutzt und habe dann halt gewürfelt und dann ein bisschen über den Ergebnissen gebrütet. Einfach, wenn so ein bisschen externer Input nötig war.
Dann wäre ja normalerweise jetzt die letzte Frage, ob du so ein paar Tipps und Tricks noch hast, um ein Detektivabenteuer zu schreiben. Aber das hast du ja im Prinzip alles schon erklärt. Deswegen habe ich eine andere letzte Frage.
Okay.
Und zwar, ich mag den Dropcast, wo du ja ein Mitglied bist, ja besonders wegen der Medienschau. Und deswegen ist meine Frage, wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass offensichtlich TKKG nicht unbedingt so die idealste Grundlage ist irgendwie. Was wäre denn eine gute Jugenddetektivgeschichte, egal ob jetzt, weiß ich nicht, im Comic oder im Film oder im Roman, wo ich mich quasi schon so ein bisschen reinfühlen könnte in das Setting, quasi so als Stimmungsvorbereitung für mich selber?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Die sind halt alle, so ein bisschen komisch. Also die ganzen Klassiker. Also die Epoche stimmt dann nicht, aber beispielsweise diese ganzen Enid Blyton, der Abenteuer und so weiter sind, denke ich. Also unter Vorbehalt, die habe ich auch länger nicht mehr gelesen, aber in meiner Erinnerung sind die unproblematisch her als die TKKG-Geschichten zum Beispiel. Und die kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, die frühen 3 Fragezeichen-Sachen sind auf jeden Fall nicht so obskur und spielen natürlich nicht in Deutschland, sondern in Rocky Beach, aber haben halt trotzdem auch einfach eine ganz gute Dynamik. Kann man durchaus machen. Auch bei den neueren 3 Fragezeichen-Sachen sind nicht alle so ganz schrecklich. Also es gibt eine, die ist, glaube ich, relativ neu mit einem Seeungeheuer. also dem Verdacht auf Entsehungeheuer. Es ist ja meistens steckt ja was ganz Natürliches dahinter, aber die habe ich irgendwie neulich beim Autofahren mal gehört, weil drei Fragezeichen sind, ich weiß nicht, ob TKKG auf Apple Music sind, aber ich weiß, dass drei Fragezeichen auf Apple Music sind. Ich weiß nicht, ob drei Fragezeichen auf Spotify sind. Das müsst ihr dann selber rausfinden. Aber das heißt, also irgendwas aus der Richtung geht auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge neuerer Geschichten, die vermutlich technisch in so eine ähnliche Ecke fallen, die ich einfach nicht beurteilen kann, weil ich keine Kinder habe und nicht viel Kontakt zu Kindern in irgendeiner Form hätte oder sowas. Aber ich weiß, vor ein paar Jahren gab es irgendwie das Tiger-Team, das schien in so eine Richtung zu gehen. Und vielleicht könnt ihr euch da was entsprechend zu Rande holen. Aber man muss natürlich auch nochmal sagen, gerade wenn ich jetzt aus der, also wenn ihr jetzt auf die 1-6 Freunde in der etwas augenzwinkernden Variante schielt, wie ja auch schon in der Medienschau bei euch gerade angeklungen, das sind nicht unbedingt vorbildhafte Geschichten und man schämt sich vielleicht ein bisschen danach, aber es ist ja nicht so, als wenn man nicht durchaus auch irgendwie auf eine absurde Art und Weise seinen Spaß dran haben würde. Also ich denke, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, kann man auch die sich durchaus geben, gerade halt, wenn sie dank Musikstreaming-Diensten halt auch für viele Leute, also sie sind ja nicht gratis, aber sie werden für viele Leute kostenlos verfügbar sein, weil viele Leute so einen Dienst abonniert haben. Oder bei Spotify ist es ja sogar mit Werbung kostenlos, glaube ich.
Ja, es hat nur den Nachteil, ich habe mir jetzt tatsächlich, ich darf es gar nicht so laut sagen, ich habe mir wegen TKKG Spotify Premium geholt, weil nämlich in der Basisversion von Spotify kann man Musik nur im Shuffle hören.
Oh Gott.
Und Hörspiele im Shuffle hören ist natürlich ein bisschen, also ich glaube, es ist nur am Handy das Problem. Am Computer ging's noch, aber am Handy ging's nicht. Und wenn ich das gehört habe, dann irgendwie beim Spazierengehen oder so. Deswegen kostet mich TKKG jetzt echt sage und schreibe 10 Euro im Monat. Es ist ein bisschen traurig. Aber es gibt dann auch andere gute Sachen auf Spotify, die man dann noch nebenbei hören kann. Es ist nicht nur TKKG.
Leider keine bezahlte Werbung.
Nein, das dann doch nicht.
Ja, aber ansonsten, also gerade wenn man mit irgendwas davon groß geworden ist, 5 Freunde oder TKKG oder 3 Fragezeichen oder irgendwas anderes, irgendwie, wir haben ja vorne im einwiesiges Freunde-Regelwerk eine Liste drin mit einigen Sachen, so irgendwie die Funkfüchse und die Pizzabande. Da gab es ja in den 80ern und 90ern gab es ja eine wilde Auswahl. Ich glaube, jeder kann sich seinen Nostalgie-Kick am besten mit dem Ding holen, mit das er auch als Kind oder Jugendlicher gehört hat. Den Nostalgie-Kick und vielleicht die Ernüchterung, was er da damals gehört hat. Aber
ja. Sonst, also ich habe tatsächlich auch mal auf Twitter einfach mal aus Neugier gefragt, ob Leute eigentlich eben so modernere Jugenddetektivgeschichten kennen, die vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal, diverser, inklusiver sind als TKKG. Das ist doch nicht schwierig, also ne, niedrige Messlatte. Aber tatsächlich kam da recht wenig. Mhm. Das ist, also da kam dann eben auch so, ja, 3 Fragezeichen und so ist vielleicht noch ganz okay. Oder eben auch so andere, also vor allem dann Serien, die da irgendwie noch genannt wurden. Aber offensichtlich ist das kein so groß bedienter Markt. Also es gibt schon viele, glaube ich, so Jugendserien, die ein bisschen in die Richtung gehen, weil es halt irgendwie darum geht, Geheimnisse aufzudecken oder so. Aber eben nicht diese klassischen Detektivbanden. Vielleicht ist das auch so ein Genre, das einfach irgendwie mit den 90ern einfach irgendwie so ein bisschen an Reiz verloren hat.
Meinst du irgendwie, die 3 weißen Dudes mit dem Token-Mädchen sind nicht mehr so das Ding für 20 Jahre?
Vielleicht sind die nicht mehr so in. Aber ich finde, man kann Stranger Things ganz gut gucken, um sich diese Vibes auch zu holen. Das hat natürlich noch diesen paranormalen, übersinnlichen Charakter mit dabei, den man sich dann so ein bisschen vielleicht wegdenken muss. Aber ich finde, vom Feeling her geht es schon auch sehr in die Richtung.
Es ist lustigerweise es ist natürlich sehr amerikanisch, aber es ist lustigerweise ansonsten in manchen Aspekten sogar viel näher an meiner Kindheitserfahrung dran, als jetzt diese fiktive Millionenstadt, die auch TKKG durchaus hat, weil ich komme ja vom Land und insofern ist es ja, also Stranger Things ist natürlich eine sehr amerikanische Kleinstadt, aber es ist halt trotzdem eine Kleinstadt und ich kann da schon durchaus dran viel drin wiederfinden. Übrigens auch ganz spannend, die erste Druckauflage von Die 1-6 Freunde haben wir ja damals mit Prometheus gemeinsam realisiert. Seit der zweiten Auflage erscheint es komplett bei uns im Selbstverlag, aber die erste haben wir halt mit denen zusammen gemacht und die hatten damals durchaus auch noch die Ambition zu gucken, ob sich das Spiel nicht irgendwie auch in andere Märkte tragen lässt, also sprich in andere Sprachräume. Und wir haben sehr schnell knallhart gemerkt, dass das auch, obwohl die 3 Fragezeichen ursprünglich ein amerikanisches Ding sind, obwohl die 5 Freunde natürlich ein englisches Ding sind, das ist ein total deutsches Thema, so Jugenddetektive, gerade Jugenddetektiv-Hörspiele. Das hat außer uns, glaube ich, keiner so gemacht. Also egal, mit wem man dann gesprochen hat, irgendwie auch irgendwie potenziellen Partnern oder sowas und denen versucht hat zu erklären. Das Erste, was war halt immer so, ach so, wie Scooby-Doo? So, ja, schon, aber halt ohne diesen übernatürlichen Aspekt. Ich meine, Scooby-Doo ist bis auf einige neuere Inkarnationen ja in der Regel auch so, dass es dann am Ende der Hausmeister unter drei Masken war. Aber das ist halt trotzdem noch was anderes, finde ich, als diese Nische, die diese klassischen deutschen Jugenddetektiv-Hörspiele beackern.
Ja, und TKKG ist ja wirklich, also viel deutscher geht's ja gar nicht. Also die bedienen ja wirklich alle Klischees, die man sich irgendwie von deutschen Medienmachern irgendwie wünschen kann.
Ja, wünschen kann ist ein großes Wort. Aber das stimmt. Und auch die drei Fragezeichen, die natürlich in Rocky Beach spielen und die ihren Anfang irgendwie auch im englischsprachigen Raum hatten, sind ja heutzutage vor allen Dingen ein deutsches Ding. Und das ist sowieso eine interessante Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, wie die Nutzerverteilung quasi ist von den neuen Sachen, die bei beiden Reihen erscheinen, jetzt zwischen Leuten in unserem Alter und echten, genuinen Kindern und Jugendlichen, die das hören. Weil ich könnte mir vorstellen, ich meine, es sind ja immer noch dieselben Sprecher wie damals, die sind also auch alle so alt wie wir. Und ich könnte mir vorstellen, dass da halt viele Leute auch einfach durchaus immer noch zuschlagen und das kaufen und hören und so, aber halt mehr so wie wir und weniger tatsächlich jetzt, weil sie die ursprüngliche Zielgruppe sind. Ich weiß es nicht.
Das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ich glaube auch, die meisten, die das hören, sind tatsächlich irgendwie so Leute unserer Generation plus, die das dann, also vielleicht ist es auch besser so, weil wir ja schon festgestellt haben, für Jugendliche ist es vielleicht nicht unbedingt die besten Werte und Vorstellungen, die da transportiert werden.
Ja.
Bei den Erwachsenen kann man ja darauf hoffen, dass sie das irgendwie ironisch hören.
Ja, in dem Sinne übrigens auch tatsächlich ganz ehrlich gemeint, wenn ihr oder auch ihr Hörer da draußen irgendwie bei den 1-6 Folgen drüber guckt und dann irgendwas vorbeikommt, wo ihr euch denkt, hui, das ist aber selbst für ironisch ein bisschen schwierig, so, dann haut mir immer eine Mail rüber. Das ist, wir wissen, das ist ein Prozess und das ist halt durchaus auch, also unser persönliches Bewusstsein für die Grenzwertigkeit vieler Dinge wächst halt immer noch weiter an. Und wie gesagt, wir sind da auch gewillt zu hören. Wie ich eben schon sagte, es ist schwierig, mit den Tropes zu spielen. Und insofern habe ich immer ein offenes Ohr für Leute, die sich vielleicht an irgendwas anstoßen oder so.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ganz genau. Magst du ganz spontan noch für uns einen kleinen Sermon sagen, wo du dich verabschiedest von den HörerInnen? Weil du machst es bei euch im Dopecast immer so schön.
Ja, das kann ich gerne tun. Ich weiß nicht, ob ich die relevanten Informationen habe, aber ich, also ihr seid auf jeden Fall der nerdige und niveauvolle Trash-Talk.
Jo.
Und es gibt euch online unter, da musst du mir jetzt helfen.
nerds-gegen-stefan.de oder so eine ganz komische Adresse, die man sich nicht merken kann.
Genau, und es gibt euch in sozialen Medien, weitgehend anders als mich mittlerweile. Und da kann man sich sicherlich auch mit euch in Verbindung setzen und austauschen. Und mich, wie gesagt, gibt es nicht in sozialen Medien, aber mich gibt es über die Dorp auf jeden Fall, die-dorp.de oder über meine private Webseite, thomas-michalski.de. Da kann man entsprechend reinhören, kontaktieren und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr noch Dinge habt. Wie gesagt, ich bin so, das war so ein Überfall. Was sag ich denn noch bei euch? Ihr seid sehr engagiert und fleißig. Das finde ich auf jeden Fall cool.
Vielen Dank, weil ich es immer wieder vergesse. Gut, dass du mich diesmal darauf hingewiesen hast oder so angeteasert hast, dass ich noch irgendwas sagen soll. Gebt doch einfach mal ein paar Kommentare ab und vielleicht sogar 5 Sterne bei iTunes und einen Kommentar, weil das bringt uns weiter nach oben. Und wir sind ja bekanntermaßen jetzt schon mal in Deutschland und auch in der Schweiz auf Platz 5 der Hobbycharts gewesen. Und wir wollen vielleicht sogar auf Platz 1. Also bitte Kommentar und 5 Sterne.
Das wäre cool. Und wenn ihr Fragen habt, also so für unsere Ask Me Anything-Kategorie oder so, haut raus, schickt die mir, schickt die Philipp, postet die auf meiner Website oder auf Podigy oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir sind immer sehr gespannt. Und dann sagen wir vielen, vielen Dank an den Thomas, dass du da warst.
Genau, vielen, vielen Dank.
Gerne, ich bin ja mittlerweile fast schon sowas wie Inventar hier. Also ich glaube, jetzt war ich zum dritten Mal hier, also so langsam. Weiß ich nicht, kann ich. Fühlt man sich ja auch zu Hause oder so.
Und trotzdem haben wir uns zum ersten Mal gesprochen, weil das eigentlich eine Sauerei.
Das ist völlig korrekt, weil der Philipp dich mir immer vorenthalten hat oder so.
Oder umgekehrt, je nachdem.
Ich will den Thomas für mich alleine haben, weil er doch mein Vorbild ist.
Alles klar. Nein, ich bedanke mich bei euch, die Chance gehabt zu haben, über dieses Thema, das mir sehr am Herzen liegt, reden zu können. Insofern sehr cool. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen noch dazu bewegen können, sich nochmal mit diesem obskuren Subgenre zu beschäftigen.
Tschüss.
Ciao, mach's gut.
Adieu und ciao, ciao.
Ich habe sie schon gesehen, als ich mich abgesprochen habe mit dem Namen vergessen, verdammt. Wie heißt er denn? Das ist wie ein Outtake, ich sehe schon. Mit dem Markus, okay. Um eine Bewohnerin des Altenheims, die Silberbirke, und die ist gestorben. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil die schon ziemlich alt... Nein, nicht so schlimm, das muss ich mal aussehen.